Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Henrik Stoltenberg, ich bin Fotograf und arbeite im Online-Marketing und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast betreibe ich noch den Dating-Podcast Salz im Herz. Hört doch da gerne mal rein. Meine heutige Gästin ist Toni Schöller. Sie ist Coach für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Ein Thema, was viele Menschen umtreibt und wirklich mehr als wichtig ist. Wir versuchen das Thema ziemlich umfassend zu besprechen. Das geht natürlich nicht, es ist einfach wirklich sehr komplex und zumindest für mich oft sehr diffus und schwammig, weil sobald man ein Thema öffnet, kommen gefühlt 10 neue Themen hinzu. Toni schafft es aber wirklich sehr gut, das immer wieder herunterzubrechen und verständlich auf kleinere Ebenen zu zerteilen. Wenn ich mich in der Themenvielfalt etwas verliere. Was die Gesundheit am Arbeitsplatz bedeutet und welche Faktoren es sind, die das Ganze beeinflussen. Fun Fact vorab, es liegt wirklich sehr stark auch an einem selbst, wie gesund man sich in der Arbeit fühlt. Wir sprechen über die Prävention und wie sensibel man sein sollte. Der Blick ins eigene Ich ist wirklich nicht unwichtig, auch wenn das Ganze mal wehtut. Wir versuchen zu klären, ob eine Kündigung die Lösung sein kann und natürlich über das große Buzzword New Work. Was ist das? Was soll das Ganze? Wie wichtig ist es, das Handy mal wegzulegen und über Regenerationszeit? Über das Problem, zu viele Dinge machen zu wollen. Ich glaube, das kennen wir alle. Privatleben, Berufsleben, Freundeskreis. All das ist wirklich viel mittlerweile. Ihr merkt sicher schon, es sind viele Themen. Ich für meinen Teil habe wirklich viel gelernt und vor allem, dass weniger vielleicht manchmal mehr ist und wie wichtig es einfach ist, sich wirklich mal an die eigene Nase zu fassen. Ich hoffe, ihr findet das Gespräch genauso spannend wie ich. Toni, an dich vielen Dank, dass du mein Gast warst und euch viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze an meinem Tisch gegenüber eine neue Gästin. Mir gegenüber sitzt Antonia oder Toni. Ich weiß es nicht, du wirst es mir sagen. Schöller, hallo.
Hallo.
Schön, dass du den weiten Weg hierher gemacht hast. Du bist extra aus München gekommen.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank.
Und beides ist richtig. Also Antonia ist der Name, aber ich werde Toni genannt.
Okay, hallo Toni.
Und sag auch gern Toni. Also.
Super. Meine erste Frage, ganz salopp, wer bist du?
Toni. Ich komme aus München, bin jetzt bald 30 und ja, selbstständig. Als Gesundheitspsychologin arbeite ich und habe einen Hund.
Okay, Gesundheitspsychologin ist das Wort. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir hier zusammensitzen. Ein Thema, was mich sehr stark interessiert. Wenn ich auf deine Website gehe, dann steht da mentale Gesundheit stärken als Slogan. Was meinst du damit?
Was meine ich damit? Mir geht es im Fokus darum, dass Menschen gesund arbeiten und gesund leben. Ja? Also ich will mich gar nicht nur auf die Arbeit fokussieren, weil alles miteinander zusammenhängt. Und in dem, was ich tue, fokussiere ich mich aber auf diesen psychischen Part. Also gar nicht unbedingt nur den körperlichen Teil, sondern auch den psychischen. Ne? Ja, also so, da spielt sowas rein wie Stress, ne? Wie geht es mir in der Arbeit, wie geht es mir im Leben, wie fühle ich mich, all solche weichen Faktoren. Weil wenn wir an Gesundheit denken, kommt uns ja oft eher das Körperliche als erstes.
Absolut. Na,
also bin ich gerade krank oder gesund. Ja, und wie geht es mir in meinem Körper? Aber da gibt es ja noch mehr und das ist mein spezieller Fokus, sage ich jetzt mal, das Mentale.
Ich finde das ja insofern total interessant, weil mich das, ja, wie soll man das sagen? Der triggert, klingt dann gleich so invasiv. Aber ich habe ja ein Studium mal beendet. Das ist Kommunikationswissenschaft. Was dazu führt, dass ich viele Menschen kenne, die in Agenturen arbeiten. Primär Werbeagenturen. Und das Klischee, ich will jetzt nicht sagen, dass alle so sind, weil ich finde Absolutismen immer furchtbar, ist so, dass Menschen in Werbeagenturen oft nicht glücklich sind. Vor allem, wenn sie ihnen nicht gehört. Ja. Und man der ist, der dann vielleicht mit sehr viel Geld dann aussteigt oder so. ich möchte nicht alle verunglimpfen, das wäre unfair, ja. Aber wer sind dann jetzt deine Kunden, wenn wir da weitergehen, oder deine Kundinnen?
Also ich arbeite ja in zwei Schienen, sage ich jetzt mal, ne? Also vor allem in Unternehmen, für Unternehmen, da in unterschiedlichen Kreisen, meistens Führungskräfte, aber auch zum Glück oft Mitarbeitende und Einzelkunden. So, das geht beides. Unternehmen haben natürlich da irgendwie ein Interesse dran, weil gesunde Mitarbeitende ja auch länger bleiben, besser arbeiten, dass es dem Unternehmen besser geht. Ja, und die Personen selber ja auch. Ja, also das sind so die zwei Schienen, in denen ich unterwegs bin.
Ja.
Ich arbeite tatsächlich also relativ fachlich eingegrenzt, aber mit allen möglichen Zielgruppen zusammen. Also ich arbeite mit Azubis bis hin zu Führungskräften, mit Arbeitslosen, mit, ja, also Überträgerschaften dann. Also da gibt es alles Frauenförderprogramme, Führungskräfte, Mitarbeitende, neue Mitarbeitende.
Okay.
So, also da ist der Bogen recht groß, was man ja nicht immer hat. Wenn man jetzt also an Selbstständige denkt, ist ja oft so eine Zielgruppe, das ist bei mir anders, bei mir ist es fachlich halt abgesteckt.
Okay.
So.
Und was sind die Probleme? Also wieso, jetzt hast du schon gesagt, ja, es liegt den Unternehmen hoffentlich was daran, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Aber was sind so die Probleme? Also sagt man jetzt salopp, du kommst da hin und da brennt die Hütte und allen geht's schlecht.
Gibt es auch.
Ja.
Gibt es auch. Ich mache dann zum Beispiel psychische Gefährdungsanalysen.
Ja.
Das ist im Gesetz verankert, sollten die Unternehmen machen. Und dann ist es wie so ein Screening. Wie geht es den Mitarbeitenden gerade psychisch?
Ja.
Und dann werden Problemfelder eben, die leuchten dann rot auf sozusagen nach einer Fragenbogenanalyse. Und dann gucken wir uns dies an.
Ja.
Und dann muss das Unternehmen sich verpflichten, da Maßnahmen umzusetzen, damit es besser wird.
Ach krass. Und das müssen alle Unternehmen machen? Nein.
Ja, genau.
Aber es machen
alle fünf Jahre leider noch nicht. Genau.
Und dann, wo kein Kläger, da kein Richter?
Ja, es gibt so, es wird geprüft, aber halt stichprobenartig.
Okay, aber wir reden jetzt natürlich von Deutschland, ne?
Genau.
Wichtiger
also ich
Zusatz.
Ich weiß gerade nicht, wie es in Österreich ist.
Okay, aber kann ich auch nicht sagen.
Ja.
Aber spannend.
Genau, also sowas gibt es auch. Aber was natürlich noch schöner ist, ist der komplett präventive Ansatz, dass man auch ohne, dass es jetzt sagen wir mal schon rot ist, präventiv was dafür tut, dass die Kultur das unterstützt, das gesunde Arbeiten.
Aha.
Dass die Führungskräfte sensibilisiert sind, wie arbeiten sie selber, was ist in Teams wichtig, wie führe ich Teams, so Geschichten.
Okay. Und wie sind so deine Erfahrungen, wenn wir jetzt bei dem Präventivansatz bleiben? Ist es so, dass da viel Bewusstsein herrscht über, weiß nicht, Burnout-Gefährdung ist ein Wort, was in aller Munde ist, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ne, also von, weiß ich nicht, salopp, ja, jetzt hat ja jeder einen Burnout so ungefähr, zu, hey, halt doch mal ein bisschen was aus, bisschen arbeiten, so, mal mehr ist ja nicht schlimm und so weiter und so fort. Aber sind da so, ist da eine Wahrnehmung vorhanden?
Ja, das ist ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal, gerade wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, weil ich glaube schon, dass die Wahrnehmung stärker wird, das Bewusstsein, dass es ein Thema ist, wird ja auch viel mehr drüber geredet als jetzt noch früher.
Absolut, ja.
Trotzdem ist so ein Stigma da.
Ja.
Ne? Also man möchte auch nicht so schnell vielleicht das zugeben oder man hat auch Sorge, was, wenn ich darüber jetzt spreche, ne, was hat das für Konsequenzen, wie wird das gesehen, wird das noch so als, wird mir das als Charakterschwäche irgendwie noch angeheftet?
Absolut, ja.
Ne, und ich glaube, gerade diese Sorge, darüber zu sprechen, macht es ja dann nicht besser, ne, sondern im Gegenteil.
Bezieht sich ja eigentlich auf alle Bereiche, wenn wir uns gerade so ein bisschen in der, wie soll man das sagen, neueren Aufklärung befinden, ja, was auch immer, Frauenrechte, Rassismus. Das passiert ja alles gerade sehr gleichzeitig und ist ja sehr überwältigend oft. Aber ist es dann so, dass, wenn du jetzt, bleiben wir bei den Führungskräften, ist es so, dass da Bewusstsein dafür da ist? Auch ein Bewusstsein dafür, dass es sich vielleicht auch runterbrechen kann, so wie ich selber arbeite? Also wenn der Chef, ich weiß es nicht, um 7 anfängt und erst um 10 geht, um jetzt das extrem zu benennen, dann fühlen sich alle darunter schlecht, die halt von 9-to-5 halt machen, so ungefähr.
Ist das Bewusstsein da? Ich würde sagen, es ist unterschiedlich.
Ja.
Es gibt Führungskräfte, die sind sehr reflektiert, die achten darauf. Dann gibt es aber auch das komplette Gegenteil. Ne? Dann ist es ein bisschen, sagen wir mal, ja, mehr Reflexionsarbeit für die Person dann auch zu erkennen, ne? Warum ist das wichtig, was bringt das mir und dem Team, da vielleicht auch an der einen Stelle oder anderen Stelle was zu verändern. Mhm. Ja. Ist ja bei mentaler Gesundheit auch nicht so, dass man, also A, finde ich es schade, wenn Unternehmen das nur machen, um zu.
Ja.
Ne? Und wenn sie es machen, um zu, ist es auch nicht so, dass morgen gleich der Profit sich steigert. Ne?
Klar.
Es ist eher was Langsames, Langfristiges, auch gerade so eine Kulturveränderung.
Absolut, ja.
Braucht Zeit.
Klar.
Ja.
Ich stelle mir jetzt so die verschränkten Mitarbeiter vor, also Arme verschränkt. Und genau, sitzt so gegenüber, so jetzt erzähl doch du erstmal was, jetzt hier irgendwie.
Also einen kritischen Mitarbeiter.
Ja, genau. So. Mhm. Früher war eh alles besser. Das ist so das, was ich gerade im Kopf habe.
Ja.
Dazu.
Ja. Mhm. Doch, gibt's auch. Vor allem so auch, ich bin immer wieder damit konfrontiert, so, ja, ist ja alles schön und gut, was Sie so erzählen, aber haben wir keine Zeit für. So, wer soll das denn machen und Klassik. Lässt sich nicht umsetzen.
Absolut,
so.
Ja.
No?
Und was sagst du dann?
Was sage ich dann? Ja, meistens kommen dann recht provokante Rückfragen, sage ich jetzt mal, ne?
Mhm.
Weil so der Klassiker, ne? Weil, nur weil immer alles so war und so, ne? Wir haben immer eine Wahl.
Mhm.
Das ist auch so ein bisschen das, was wo wir Menschen uns vielleicht austricksen lassen, dass wir denken, jetzt habe ich das Haus gekauft, jetzt habe ich eine Familie, jetzt muss ich das abbezahlen, ich bin abhängig von meinem Job, ich muss das machen.
Mhm.
Ne? Und dann ist aber auch so die Frage, muss das wirklich sein? Ne? Weil auch solche Lasten, die man dann vielleicht so im Rückgrat trägt, kann man auflösen. Also es gibt eigentlich gar kein Szenario, dass ich sage, ich muss.
Mhm.
Also das kann man dann wirklich so weiterführen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber manchmal braucht es solche Erkenntnisse dann wirklich zu merken, es geht immer einen anderen Weg.
Mhm.
Ne? Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in Deutschland jetzt davon sterben würde, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, wenn ich jetzt sage, ich kündige meinen Job. Ne?
Mhm.
Aber wir denken immer diese ganzen schlimmen Konsequenzen, die uns dann ereilen, das ist alles super tragisch, aber es gibt immer auch andere Optionen.
Mhm.
Ich glaube, das ist so eine Gefahr, zu festgefahren zu sein. Also immer dann, wenn wir denken, das ist der einzigste Weg und es geht nicht anders, dann sind wir eigentlich gefährdet, weil dann sind wir nicht mehr in der Flexibilität.
Okay.
So als Grund, ja, Orientierung.
Und wie sehr ist es dann, wenn wir jetzt von so Überarbeitung und, ja, die Frage ist, ob wahrscheinlich muss man das trennen, Überarbeitung und Unzufriedenheit, das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Paar Schuhe, oder? Das muss ja nicht zwangsläufig sein, wenn man viel arbeitet, dass es einem schlecht geht.
Genau.
Oder dass man das auch aktiv wahrnimmt, dass es einem schlecht geht.
Das kann zusammenhängen, aber muss nicht.
Ja, genau. Wenn wir jetzt bei Unzufriedenheit weitergehen, ist es dann so, dass das immer von oben kommt? Also vom Chef runterbricht? Oder ist es immer ein Führungsstil, der zu unzufriedenen Teams führt? Oder ist es schon auch der Fall von unten nach oben möglich? So ungefähr.
Mhm. Da haben wir mal drei Ebenen. Also wir haben die Person selber,
ja.
Ne, mit ihren Themen, mit ihrer Geschichte.
Mhm.
Dann haben wir das die Führung,
mhm.
ne, also ihre direkte Führung und der Führungsstil im Unternehmen und das System.
Mhm.
Ja, genau.
Also davon kann es zu jeweils einem Drittel abhängig sein, so ungefähr.
Ja, das sind auf jeden Fall so die Interventionsebenen, die man sich anschauen kann.
Ja.
Aber rein prinzipiell könnte man auch sagen, also wenn ich jetzt mit einer Einzelperson arbeite, dann würden wir auch immer rausarbeiten, ne? Die Selbstverantwortung.
Ja.
Weil indem ich sage, das Außen ist daran schuld, wie ich mich fühle,
ja.
dann gebe ich die Verantwortung eigentlich ab.
Mhm.
Es ist ja auch an mir, zu wählen. Was
ja.
lasse ich sein, was lasse ich durchgehen und was nicht.
Mhm.
Ne? Und das passiert eben über diese Abhängigkeitsschiene, dass ich denke, ich muss. Das ist der einzige Weg.
Da spannt sich dann das
genau.
wieder.
Und nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem wichtig, auf das System zu schauen und auf die Führung.
Ja.
Ja.
Okay, also es ist jetzt nicht komplett richtig, dass ich sage, boah, mir geht's schlecht, weil mein Chef.
Ja.
Sondern vielleicht auch, weil mein Chef, aber eben schon auch, wie ich damit umgehe.
Auf jeden Fall, ja. Wir wir sagen in der Gestalttherapie, das ist so die Richtung von meiner Ausbildung auch, sagen wir, jemand anders kann dir eigentlich keine Gefühle machen. Ja, also, es ist sehr provokativ oft, ne, weil es auch wachrütteln soll, aber es geht eigentlich nicht. Ne? Also außer jemand schlägt dich jetzt körperlich so zusammen. Ne? Aber
ja.
Du kannst, die Gefühle kommen ja immer von innen, weil irgendwas angetriggert wird.
Klar.
Ne? Und wenn du komplett mit einem im Reinen wärst, was wir alle nicht sind natürlich, ja, dann könnte dich auch niemand aus dieser Balance bringen. So.
Ja. Okay, krass. Krass. Das heißt, jetzt ganz blöd gesagt, dass du eigentlich psychiatrische Sitzungen betreibst, je nach Bedarf.
Also
und da wirklich tief gehst teilweise, oder?
In den Einzelsitzungen schaue ich immer auf die Ursache, nicht auf die Symptome.
Okay.
Nicht auf die Symptome, weil das ist ähnlich wie, ich sage immer, wie bei Kopfschmerzen, ne? Dass der Mensch vielleicht die schnelle Aspirin möchte, die schnelle Lösung und dann wieder funktionieren.
Ja.
Und davon bin ich gar kein Fan und ich finde es auch eher gefährlich, weil das manchmal eine nicht funktionierende Dynamik irgendwie auch verstärken kann, ne? Die man kompensiert oder so. Das heißt, immer zurück zum Ursprung und zu gucken, woher kommt es eigentlich, was ist der Hintergrund davon? Und da weiterzuarbeiten.
Hast du was, wo du sagst, das sind so die Hauptpunkte, wo es immer, also sind es bei allen Menschen, ich meine, wir sind alle nicht gleich, aber oft sind ja Muster sehr ähnlich. Ist es so, dass es, ich weiß es nicht, du bist jetzt bei 10 Firmen und bei 8 von 10, sage ich jetzt irgendwas, ja, ist es schon immer der gleiche Mechanismus, der gleiche Aspekt, der das ganze Rad unrund macht? Oder ist es immer sehr individuell?
Meinst du jetzt vor allem auf der Systemebene, also im Unternehmen oder von den Leuten her?
Beides vielleicht.
Es gibt schon ähnliche Muster.
Ja.
Ja. Also zum Beispiel sowas wie die Fehlerkultur. Ne? Also wenn im Unternehmen keine gute Fehlerkultur herrscht, das heißt Fehler werden nicht erlaubt und zugelassen, dann, und jeder Stress hat sozusagen keinen Fehler zu machen, dann ist auf jeden Fall das keine gute Basis für eine gesunde Arbeit. Ja, dann bin ich im Stress, dann bin ich im Angstzustand so.
Ja.
Und wir wollen eigentlich dahin, das ist auch diese ganze New Work-Geschichte und wie der Mensch eigentlich am besten arbeitet, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass ich ein Umfeld habe, was mich unterstützt, wo ich lernen kann, wo ich mich entfalten kann und so auch was ausprobieren kann, mich traue, was auszuprobieren. Es ist jetzt natürlich so, vielleicht eher auf die Bürotätigkeit jetzt bezogen, wo dieser Spielraum da sein kann. Aber auch, ich bin auch viel in der Produktion zum Beispiel, ne? Und diese, was ich da oft höre, ist so diese Angst, in jeder schaut auf seinen Bereich und dass da der Fehler nicht passiert und dieses so gegeneinander statt miteinander, sowas ist natürlich nie hilfreich. Und da, ja, das sehe ich schon so als ein Muster. Und was die individuelle Ebene angeht, kann man eigentlich immer sagen, dass je mehr ein Mensch so in eine Rolle geht, ja, und je mehr weg von sich selber, desto anfälliger ist das für Probleme. Ne? Also wenn ich zur Arbeit gehe und mich sehr verbiege, verstelle, verschließe, um diese Rolle zu erfüllen, dann ist es meistens mit einem Unterdrücken von den eigentlichen Gefühlen, Emotionen verbunden. Und dieses Wegschieben, Wegdrücken, das ist eine Quelle für Stress, eine Quelle für Krankheit.
Okay. Spannend. Wenn sowas also ich weiß nicht, wenn du jetzt sowas dann konkret irgendwie rausfindest in individuellen Gesprächen, ist dann die Lösung oft oder immer nur eine Kündigung?
Im Gegenteil, würde ich sagen.
Okay.
Also, wenn jetzt rauskommt, dass ich mich in der Arbeit sehr anders verhalte, als es mir gut tun würde, dann kann ich ja auch lernen, mich zu verändern, nicht das Umfeld. Ich glaube sogar, dass es schwer ist, wenn, ja, das ist wieder so die Verantwortung im Unternehmen, ne? Und dann wechsle ich das Unternehmen, aber nehme meine Themen mit. Deswegen umso mehr, glaube ich, ist es wichtig, auf beides zu schauen.
Ja.
Was kann ich im Außen ändern, aber was muss auch von mir kommen, damit das beides zusammenpasst und sich nachhaltig irgendwie gut entwickelt.
Das heißt, also ich habe mir als Frage aufgeschrieben, wann weiß ich, wann ich kündigen sollte? Ist, weil das ist ja jetzt diese, diese viel, bin dieser Terminus der Reißleine. Ja, das wird ja dann einfach viel benommen. Ist das was, wo du eigentlich sagen würdest, das kann nötig sein, klar, aber eigentlich sehr häufig vermeidbar ist?
Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also wann ist so der Moment, wo ich sage, ich kann kündigen? Ist natürlich, wäre natürlich schön, wenn man dann so sagt, wenn das und das eintritt. Ja, klar.
Gut,
dann,
das ist natürlich so individuell. Das ist jetzt
dann würde ich kündigen. Es ist tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung. Ne? Ist ja auch die Frage, warum, was hält mich ab vom Kündigen? Ne?
Und geht ja wahrscheinlich damit los, warum bin ich unzufrieden?
Warum bin ich unzufrieden? Ja,
also liegt es an der Tätigkeit, liegt es am Chef, liegt es am, wie du es gesagt hast, ne, an diesen drei.
An diesen drei. Und es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, sich auch instrumentell, ne, also auf der Handlungsebene mit der Situation zu beschäftigen. Was kann ich verändern? Was brauche ich? Was für Gespräche müsste ich vielleicht führen? Ich sag mal so, ein System ändert sich auch nicht, wenn alle, die unzufrieden sind, gehen. Ne, weil dann passiert ja auch nichts. Sondern dann bräuchte es schon auch, ne, also man kann es natürlich nicht erzwingen, aber die, gerade dieses Feedback, diese konstruktiven Gespräche, dieses Reflektieren, was wäre gut, was wäre nicht gut, gibt dem Unternehmen ja auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und es ist zu einfach zu sagen, ich bin unzufrieden und ich gehe. Trotzdem ist das Gehen eine gute Lösung, wenn ich merke, ich komme hier nicht voran. Ne? Also
wie häufig sind dann Punkte, wo man sagt, wo ich komme mit der Person nicht klar und muss deswegen gehen? Oder kann jeder mit jedem am Ende des Tages?
Also ich sage jetzt mal so, wenn es wirklich sowas vorliegt wie, ich habe einen narzisstischen Chef oder eine narzisstische Chefin, ja, dann gibt es da wenig, also da muss man schon sehr mit sich im Reinen sein, um das auf Dauer so auszuhalten. Ne?
Ja.
Also dann ist auch die Frage, will ich mich dem aussetzen, ne? Wenn das so
so Extreme annimmt.
Ja.
Ja.
Ja. Also wenn, also dann ist es aber meistens, dass man alleine nicht ist mit der Situation, sondern dass es an mehreren so geht, dass dann wirklich irgendwas ja da absolut schief läuft. Ne? Also dann auf jeden Fall gehen. An sich ja, ist es immer eine Frage auch, von was lasse ich mich triggern? Da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Also ganz oft ist so, auch so ungeklärte Konflikte sind ja auch ganz oft so ein Thema. Ne? Also, dass er macht oder sie macht das und das und deswegen denke ich so und so, aber es wird nie drüber gesprochen und dann verhärten sich irgendwie die Fronten.
Ohne dass man eigentlich, ja.
Ja, und je mehr die Leute dann in die Anpassung gehen, desto künstlicher wird dieser ganze Austausch. Ne?
Ja.
Und da so ein ganz, eine ganz wunderbare Art, das aufzulösen, wirklich wieder in den echten Kontakt zu gehen. Das passiert, wenn wir Gefühle zulassen, wenn wir uns wirklich mal trauen, auch zu äußern, wie geht es mir hier gerade, diese Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist natürlich dann auch von der Führungskraft irgendwie, vielleicht sollte der Impuls ausgehen, aber ja, auch als Mitarbeitende, finde ich, oder Mitarbeitender kann man da viel machen. Ne?
Okay. Wenn man jetzt, du hast es vorher nicht mal gesagt, so dieses Thema New Work ist ja, ich bin da jetzt ja gar kein Experte, aber es wirkt auf mich zumindest so, vielleicht musst du auch kurz nochmal gleich erklären, was das eigentlich damit auf sich hat, genau, aber dass schon der Fokus darauf liegt, dass man einfach zufriedener arbeitet, dass es irgendwie allen Beteiligten gut geht und man sich das schön irgendwie ins Leben integriert. So hätte ich es jetzt irgendwie wahrgenommen. Ja? Und gefühlt aber auch mit einem Paradigmenwechsel von ich lebe, um zu arbeiten, zu hey, es ist einfach Teil von allem, weil ja, man arbeitet und wir brauchen Geld und so weiter und so fort. Aber es ist nicht mehr mein Ein und Alles und der hundertprozentige Lebensinhalt. Ist das grob die Richtung? Ist das falsch?
Nee, sehr gut, ja. Also New Work bezieht sich auf all das, was, ja, wie wir uns vorstellen, dass die Arbeit sein soll. dass die Arbeit sich am Menschen ausrichtet. Ne? Also was braucht der Mensch eigentlich, um gut zu arbeiten?
Ja.
Und nicht mehr, dass der Mensch sich an die Arbeit anpasst.
Ja.
Also, und da spielen ja diese ganzen psychologischen, das ganze Wissen, was wir jetzt haben über den Menschen, wie funktioniert der Mensch, wann arbeitet der Mensch am besten, spielt da mit rein. Und das kann ja auch super gut genutzt werden.
Mhm.
Und ja, da sehe ich eine große Chance drin, wie wir gut arbeiten können und weg von vielleicht diesem militärischen, woher das Ganze kommt oder was habe ich auch gehört letztens, so Management kommt von Manege aus dem Zirkus. So.
ja.
Dass ein Mensch in der Mitte steht, ne, und die anderen so im Kreis treibt. Ja, also, also da kommen diese Begriffe her, ist der Wahnsinn.
Das ist natürlich nicht so geil.
Ja, und so funktioniert halt auch der Mensch nicht. Ich sag gerne, der Mensch an sich ist ja so auf Dopamin aus, ne? Dieses Belohnungshormon. Wir wollen eigentlich was schaffen und stolz sein, To-Do-Liste abhaken, irgendwas erreichen. Das gibt uns so viel.
Ja.
Ein Mensch, der nichts zu tun hat, ist nie ist nie so zufrieden wie jemand, der ein bisschen gefordert ist, aber so, dass er es gut schaffen kann.
Mhm.
Und das müssen wir uns zunutze machen.
Jetzt ist es so, dass wenn man von außen Ratschläge gibt, ist es ja einfach oder einfacher, wenn man jetzt in der Lage ist. Du hast jetzt dir sehr viel Wissen angeeignet und weißt einfach sehr viel drüber und bist dann, ja, machst einfach beruflich, ich nenne das jetzt vielleicht ein bisschen salopp, ich will dir da nicht zu nahe treten, Ratschläge geben oder Hilfestellungen geben. Aber ich merke das ja selber, keine Ahnung, man hat Freunde, die Probleme haben und dann redet man drüber. Ja? Und dann sagt man halt irgendwas Schlaues von außen. Aber wenn man drin steckt, ist es halt immer was anderes. Ja, red doch mal mit deinem Chef. Ja, und du denkst, boah, du kennst meinen Chef nicht. Ja.
Ratschläge sind immer auch Schläge.
Der nächste Schlaue. Gut. Manege, Ratschlag. Das ist gut.
Das habe ich mal aufgeschnappt. Ja, also wenn wir jetzt so reden, ne, dann kann ich natürlich so erzählen von meinen Erfahrungen, aber ich versuche, wenig Ratschläge zu geben tatsächlich. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen, wie Coaches sich von Beratern, jetzt sagen wir mal, abgrenzen. Ne? Nicht dieses, ich sag dir, wie es geht, oder von klassischen Trainings hin zu ich stelle dir die richtigen Fragen und die Personen kommen dann selber drauf.
Mhm.
Ja, was für sie das Richtige ist, und dann ist es viel authentischer, dann ist es von innen, dann ist viel mehr Akzeptanz da und viel mehr Motivation.
Hilfe zur Selbsthilfe.
So. Genau, ja, ja.
Okay.
Gut, ich mache jetzt auch viel Trainings, ne? Also da, wo ich Inhalte teile, aber immer mit diesem Fokus, auch wenn es um Gesundheit geht, ne? Was sind meine Themen, was ist mir wichtig, was kommt von mir?
Mhm.
Und ja, genau.
Okay, aber das ist dann was. Also wenn wir zu den Einzeltrainings gehen oder Coachings, wann kommen da Leute zu dir? Also sind die dann...
Immer viel zu spät.
Das wäre jetzt wirklich die Frage gewesen.
Grundhaltung,
kommen die nach ihrem Studium und wollen mit von dir Hilfe, in welche Richtung sie mal gehen? Oder vor dem Studium schon?
Mhm.
Weil beim Studium bist du ja auch schon danach recht geprägt, in welche Richtung es geht. Aber...
Ist verschieden, aber so wirklich der Klassiker ist, wenn es jetzt mal auf so einer höheren Ebene, ich möchte eine Veränderung.
Ja.
Ich möchte irgendwas ändern, weil ich bin unzufrieden.
Mhm.
So, das ist somit der Grund. Ne? Oder ich merke das jetzt schon an meiner Gesundheit. Ne? Mhm. Der Leidensdruck ist irgendwie da und ich möchte was verändern.
Ja.
So, und dann kommen die Leute. Es gibt auch die Situation nach dem Studium, wenn es so ist, dass also eine Orientierungslosigkeit da ist.
Mhm.
Ja, aber die allermeisten probieren ja erstmal irgendwas aus, merken, das ist es nicht. Und dann kommt so, Mensch, was muss ich anders machen? Wie kann ich anders das mal rausfinden für mich?
Mhm. Mhm. Und wie ist dann so die Herangehensweise? Also wie finde ich, was für mich passend ist?
Mhm. Also jetzt wirklich so in der Phase, ich möchte einen Job finden, der mir gefällt.
Ja, oder ich bin was, in dem ich total unzufrieden bin. Oder
Also mit dem Wille auch zu wechseln.
Ja, genau.
Genau. ja, dann ist natürlich, also ich finde, warum wissen wir nicht, was, also warum weiß ich nicht, was ich möchte in meinem Leben, hat ganz viel damit zu tun, dass so eine Entkopplung da ist von dem, was ich fühle.
Ja. Ja?
Also ich gucke eher im Außen, was macht jemand anders,
ja,
was wollen meine Eltern vielleicht, was ich mache, was sieht gut aus, was meine Lehrer irgendwie gesagt, oder ne, also viel, ja, ja, so im, ja, Außen.
Mhm.
Und wenig im ersten Schritt im Inneren mal zu gucken, was begeistert mich wirklich, ne? Und was sind meine Stärken, worauf habe ich Lust?
Aha.
Ja, und deswegen, also der allererste Schritt, wenn es wirklich darum geht, wie kann ich berufliche Erfüllung, wie kann ich das inhaltlich finden, was ich machen möchte, ist immer erstmal so eine Innenschau.
Mhm.
Ja, und dann im Außen zu gucken, also Edgar Schein sagt ja immer innere und äußere Karriere, also erstmal zu gucken, innen, was kommt denn eigentlich von innen?
Okay.
Beim Außen lassen wir uns so leicht ablenken von dem, was alles nicht noch sein könnte.
Was ja, zumindest würde ich das jetzt mal aus meiner Welt her sehen, unfassbar viel stärker geworden ist als früher, dank Smartphone, Social Media,
mhm,
dass ich sehe, oh, wie cool ist denn das und wie cool ist denn das und so Multi-Options-Problematik und alles sieht toll und fancy aus.
Ja.
Weil ich weiß nicht, was irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemals auf der Liste oben gestanden ist, aber dass man irgendwie dann zur Feuerwehr möchte oder Polizist werden will, so ungefähr, oder Astronaut, will man jetzt irgendwie TikToker werden und mhm, weiß aber eigentlich gar nicht, was da, also dass das halt viel invasiver ist, als 40 Stunden bei der Polizei zu arbeiten,
mhm,
so vom, mhm, Allumfang.
Und wenn ich noch was einwerfen darf zum Thema Social Media.
Ja.
Es ist auch richtig schlimm, wie oft wir aufs Handy schauen, ne? Und das unterbricht uns immer in der Tätigkeit. Also Studien zeigen durchschnittlich alle 18 Minuten, aha, gucken wir so einmal kurz aufs Handy.
Ja.
Ne? Und bei Jugendlichen ist, glaube ich, sogar 12 Minuten.
Aha.
Und es gibt ja dieses Flow-Gefühl, jetzt hatte ich vorhin von Dopamin gesprochen,
ja,
wenn wir so völlig in einer Tätigkeit aufgehen und das Gefühl haben, die Zeit läuft wie im Fluss und wir sind irgendwie, mhm, so richtig on fire und es fängt an, Spaß zu machen. Aber um dahin zu kommen, braucht es circa 15, 20 Minuten.
Mhm.
Jedes Mal, wenn wir auf ihr Handy schauen, werden wir rausgerissen. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Sprich, was dann passiert, ist, wir arbeiten den ganzen Tag, kommen aber nie in diese Dopaminausschüttung. Wir kommen nie in den Moment, wo wir das Gefühl haben, jetzt macht Spaß, jetzt merke ich, dass es irgendwie das Richtige ist, weil wir immer wieder uns rausziehen lassen.
Kann man dann so weit gehen und sagen, dass eigentlich der Teams-Account auf meinem Arbeitscomputer nicht sinnvoll ist?
Ja, weiß ich nicht, wie viele Nachrichten da so kommen. Aber
ja, aber ich meine, also im Prinzip, was macht dieses Chatprogramm? Es gibt mir eine dauernde Erreichbarkeit.
Ja.
So, das ist ja der Punkt. Ob das jetzt mein Smartphone ist oder der Chat auf dem Laptop, wo ich sitze, ist ja dann eigentlich egal, stimmt, oder?
Ja, also auf jeden Fall empfehle ich einen achtsamen Umgang damit.
Mhm.
Ne? Dass es nicht so ist, dass mich die automatischen Nachrichten immer so rausziehen, sondern dass ich wirklich sage, okay, jetzt möchte ich an dem Projekt arbeiten, eine Stunde, und ich mache mir eine Fokuszeit.
Mhm.
Und dann merke ich nach dieser Stunde, okay, das hat jetzt gut geklappt, ne? Dann mache ich bewusst eine Pause und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Aber dieses Dauernde so, ne, oder Walk-in-Büros, dass man immer wieder so rausgezogen wird, ist eigentlich nicht gut, ne?
Okay.
Hm.
Ist das was, was mir unbewusst Unzufriedenheit mitgibt?
Ja, genau. Also die Unzufriedenheit kommt eben dann durch das Gefühl, jetzt ist der ganze Tag vergangen und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich jetzt gemacht habe.
Oh, das kenne ich gut.
Ja, weißt du. Und das fördert eben genau so ein Handyverhalten. Ne?
Okay, zum und das Beispiel. Heißt, Menschen mit Smartwatch sind noch gefährdeter?
Ja. Außerdem alle Mitteilungen ausgeschalten und vielleicht nicht, ja, aber
absolut.
Hm.
Okay, jetzt haben wir schon einige sehr spannende und sehr schlaue Dinge gehört.
Hm.
Ich würde gerne ein bisschen was von dir hören. Hm. Wie ist es so, ich bleib bei dem blöden Wort Ratschlag, ja? Aber wie gut bist du darin, dem zu folgen, was du anderen Leuten mitgibst, für dich selber?
Also sich lachen, weil ich mache ja auch diese ab und zu diese Workshops mit digitaler Abhängigkeit.
Mhm.
Und Letztens hat mich eine Teilnehmerin, so eine Azubine, gefragt, wie es denn mit meiner Screentime aussieht und ob ich, welche Media-Tools ich eigentlich so benutze. Da habe ich mich sehr ertappt gefühlt. So, ja, genau. Also nicht Wein trinken und Wasser predigen.
Ja, genau. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ist das denn so? Oder?
Was ich schon sagen kann, ist, dass dadurch, dass ich mich jeden Tag mit Stress beschäftige und jeden Tag mit diesen Themen, habe ich sehr viel Bewusstheit darüber.
Ja.
Muss aber auch als Selbstständige ab und zu darüber hinwegsehen.
Mhm.
Aber ja, also ich habe auf jeden Fall ein stärkeres Auge drauf, was ich tue. Und nehme ja auch bewusst diese Auszeiten, weil das ist auch was Interessantes bei Stress, dass wir eigentlich super gut dafür gemacht sind, mal Stress zu haben, auszuhalten, auch über ja eine gewisse Zeit.
Ja.
Solange wir wieder in die Regenerationsphase kommen. Das heißt, was im Burnout passiert, ist, dass wir haben ja immer anstrengendere Phasen und weniger anstrengende Phasen. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Kurve, ne? Und wir hoch, runter, aber die verschiebt sich dann immer so nach oben, dass wir gar nicht mehr unter Null kommen in die Regeneration, weil wir haben immer so eine Grundanspannung.
Ja.
Und das ist dann gefährlich. Aber solange wir sagen, wir haben sehr stressige Phasen und dann kommen aber wieder Ruhephasen, ist eigentlich die Sicherheit da, dass es irgendwie ausgewogen ist.
Und was ist eine Ruhephase? Ist eine Ruhephase, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde spazieren? Oder muss das eine Stunde Sport sein? Oder drei Wochen Urlaub? Oder also was gilt als Ruhephase? Oder ist das auch nicht zu sagen, weil es individuell ist?
Es ist individuell, aber es sollte schon eine längere Zeit am Stück sein. Ne? Also eine halbe Stunde Spaziergang ist dann nicht förderlich, wenn ich danach wieder bis spät an meinem Handy bin oder an meine Arbeit denke, ne? Und rund um die Uhr arbeite. Und ja, es ist also dieses innere Empfinden auch der Erholung, das Wochenende mal das Handy weglegen, nicht immer erreichbar sein, wo ich wirklich mal abschalten kann. Ich habe am Anfang zum Beispiel in der Selbstständigkeit die Wochenenden immer durchgearbeitet, ne? Um die Dinge auch ins Laufen zu bringen. Und habe richtig gemerkt, als ich wieder angefangen habe, Wochenenden zu nutzen, wie viel höher die Energie montags ist. So, ne? Und das hat genau damit zu tun, in diese Regeneration zu gehen. Wie beim Tennis eigentlich. Man kann ja nicht nur hier vorne spielen. Also man muss ja ausholen, um den Ball dann mit mehr Kraft zu schlagen. So, ne? Und genau das würde ich so als Metapher sagen für
Okay, und wie Erholung. Zieht man diese Grenzen? Weil wir sind ja sehr, gerade wenn wir von dir und der Selbstständigkeit reden. Ja? Jetzt bist du, glaube ich zumindest, alleine.
Ja.
Du hast kein Team.
Nee.
Dann ist es doch so, dass du ganz viel musst.
Ja.
Oder? Das muss noch, die E-Mail noch und da noch. Und nur kurz noch eine E-Mail. Wie grenzt man sich da raus? Wie schafft man das, dass man dann sagt, die E-Mail geht auch erst morgen?
Grundsätzlich interessant in dem Kontext ist auch so die Fremdbestimmung. Wir sind immer mehr gestresst, wenn die Dinge von außen kommen, wenn wir für jeden anderen was machen müssen, als wenn wir uns selber diese Ziele setzen. Deswegen gehen diese neuen Leadership-Modelle auch in Abgabe von Verantwortung. Das bringt dann wieder neue Gefahren mit sich, so aller innere Antreiber und so. Ja, also da erstmal so diese Kontrolle zu haben. Also ich kann entscheiden, wann ich was mache, ist schon mal ein Stresspuffer. Ja. Und dann, wie ich das abschalte, ist, ja.
Sind wir jetzt beim Wasser und dem Wein?
Also ich habe so ein paar Maßnahmen. Nee, das stimmt. Ich habe einen Hund. Das ist schon mal in sich eine Stresspräventionsmaßnahme.
Das heißt, ich muss zweimal am Tag raus.
Ja, morgens als erstes eine Runde raus. Und
oder dreimal.
Die Pause und abends nochmal. Genau. Also das ist die beste Medizin ever.
Ja.
Und sonntags mache ich nichts. Ja, das habe ich aber auch erst jetzt nach dem zweiten Halbjahr angefangen. Also Sonntag ist auf jeden Fall verboten.
Okay.
Aber da muss alles aus sein. Und was ich auch ganz wichtig finde, diesen Fokus auf mehr Schlaf, also bewusstes Schlafen zu richten. Wir schlafen ein Drittel von unserem Leben und wir wissen so wenig über Schlaf. Und es passiert so viel im Schlaf, diese ganze Regeneration, Verarbeitung von Eindrücken. Und also zum Beispiel nicht vorm Schlafen eine Stunde, zwei, das Handy ist irgendwie, man hat es schon mal gehört, so, ne? Aber seit ich mich da mit mal in der Tiefe beschäftigt habe, ist es so wichtig, wirklich vorm Schlafen irgendwie sich diese Ruhe zu gönnen.
Okay.
Ja, und dann lieber, ist ja auch Melatonin brauchen wir zum Schlafen.
Aha.
Ja, und Melatonin bildet sich aus Serotonin. Und das ist eigentlich das Ruhehormon, was wir haben, wenn wir meditieren, Yoga machen, einen Spaziergang, was Entspanntes.
Ja.
Und das müssen wir herstellen, um genug Melatonin zu haben, um auch qualitativ gut zu schlafen.
Okay.
So, also ganz viel, ja, nicht zu viel Krimis gucken vorm Schlafen, sondern eher lieber was Ruhigeres.
Okay, also es ist die falsche Idee, auf sein Handy zu glotzen im Bett.
Oh ja.
Es dann zur Seite zu legen und dann einzuschlafen.
Gar nicht gut, ja. Also A, wegen dem Blaulicht natürlich vom Handy, das kann sich rausfiltern lassen, das ist schon mal ganz gut, aber auch weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, passiert das gerade virtuell oder in echt. Das heißt, es denkt, wir sind die ganze Zeit auf einem Riesenevent sozusagen und von lauter Impulsen, Input überschüttet.
Ja.
Und dann soll es von heute auf morgen irgendwie ausschalten und das geht halt nicht.
Okay.
Und das ist so eine schöne Regel ist so, wie bringt man ein Kind ins Bett?
Ja.
Und wie bringt man sich selbst ins Bett? So, und beim Kind achtet man ja total drauf, ne? Ruhephasen und langsam und bei sich selber, ja. So voll dröhnen von außen und dann auf einmal jetzt schlafen. Und
ja.
Dann wundern sich einige, dass das so nicht funktioniert.
Okay, das heißt, ich lade mein Handy im Wohnzimmer.
Besser ist es.
Ja, ich habe da mal diesen ganz tollen, da gibt es einen coolen Satz zu. Das ist ein Amerikaner, glaube ich. Der hat das gesagt halt auch so, hey, Handy weg. Und das kann ja nicht sein, dass das vor allem jetzt, wenn man vielleicht auch sogar in einer Partnerschaft ist, dass das Erste und das Letzte am Tag ist das Handy und nicht das Gegenüber und so. Sehen wir auf den Cafés auch und so, dass Leute nicht miteinander reden, sondern zusammensitzen und ins Handy glotzen. Aber zu sagen, hey, pack das Handy, ist im Schlafzimmer, ist nicht. Und dann sagen Leute, ja, aber ich brauche doch einen Wecker.
Mhm.
Und dann sagt er, kauf dir einen Wecker, er kostet 10 Euro. Ich kaufe dir einen Wecker. Ja, also so dieses Ausreden suchen. Ich brauche das doch. Ich muss. Mhm. Ja, sind wir wieder bei dem Muss. Okay.
Das ist dieses Nudging auch. Also wir sind ja so unbewusst so drauf gedrillt, auch immer wieder aufs Handy zu schauen.
Absolut. Das ist eine Vollkatastrophe.
Gibt so ein schönes Beispiel. Es wurde mal auf eine Herrentoilette so eine Fliege geklebt.
Ja.
Hast du das schon mal gehört? Also so ein Sticker.
Ich kenne so in den Pissoirs, ne?
Ja.
Zum Zielen sozusagen.
Ah, kennst du.
Ja, klar.
Ja.
Gibt es immer wieder.
Weil es funktioniert nicht so gut, wenn wir den Menschen sagen, kannst du aufpassen, wohin du zielst.
Bitte aber wenn du pinkel so, ins Klo.
Wenn du irgendwie so einen unbewussten Spieltrieb erwächst, ja, dann funktioniert das auf einmal ganz
okay,
gut.
Okay, das ist extrem erschütternd gerade. Also ich glaube, alle Männer, die gerade zuhören, kennen diese Flieger in den Pessoas. Die gibt es ja immer wieder mal irgendwo. Aber dass das der Grund ist, dass wir Schweine sind, das war mir wirklich nicht bewusst. Danke, Toni. Das ist erkenntnisreich.
Das ist
schlimm.
Aber das funktioniert viel besser als eine Regel aufzustellen. Weil
Alter. Oh, ich bin erschüttert.
Ja.
Wahnsinn.
Und so funktionieren aber auch Handys und diese ganzen Mitteilungen, die kriegen dich. Wer kennt das nicht? Man guckt aufs Handy, will eigentlich nur die Uhrzeit nachschauen und dann ist man irgendwie eine Viertelstunde später irgendwo
zack, bist abgetaucht
drin und weiß gar nicht mehr, was wollte ich eigentlich.
Vollkatastrophe, so. Ja. Ich habe mir vor 3 Wochen TikTok runtergeladen.
Mhm.
Furchtbar. Also wirklich furchtbar. Mhm. Es ist natürlich irgendwie lustig und so, aber es ist schon krass, wie schnell man da abtaucht und auch die Zeit vergeht.
Ja und jetzt stellen wir uns mal so einen Menschen vor, der unzufrieden in der Arbeit ist.
Ja. Yeah.
Und dann ist es natürlich super, sich abzulenken.
Mm.
Ja, dann, und das ist dann so ein sich gegenseitig verstärkender Kreislauf, der dann auch nicht einen wirklich weiterbringt, ne?
Absolut, ja. Absolut. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Thema New Work angesprochen. Und was mich sehr interessieren würde, ist, das sind ja sehr viele neue Ansätze dabei. Ja, mein Gefühl wäre so, ob das so ist, kann ich natürlich überhaupt nicht sagen, aber dass ältere Leute oft weniger bereit sind, sich auf dann neue Thematiken einzulassen. Und wenn man jetzt, ich habe mir so unter meine Stichpunkte zu New Work so Sachen aufgeschrieben wie volle Bezahlung bei 30 Stunden. Ja, da gibt's immer wieder Firmen. Ich glaube, England oder die USA machen da jetzt gerade große Projekte mit mehr als 3000 Mitarbeitenden in verschiedensten Firmen zu unbegrenzter Urlaub geben manche Firmen. Ob das dann, ich glaube, das führt dann im Boomerang oft dazu, dass Leute weniger Urlaub machen, als ihnen eigentlich zusteht. Mhm. Wieder durch so Pflichtbewusstsein. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte. Ist das so, dass die jungen Leute das sehr stark einfordern? Oder ist das so, dass das eher nicht der Fall ist?
Ja, doch. Also die jüngeren Generationen fordern das viel mehr.
Ja.
Und ich aus der Perspektive der Gesundheitsförderung kann das auch nur zuschussen. Also ja. Oder kann dann nur zustimmen, dass es gut ist, dass die Arbeit sich da ja verändert. Aha. Und menschenfreundlicher wird.
Ja.
Natürlich ist es schwer für die meisten derjenigen, die schon so lange so arbeiten.
Ja.
Ja, also das Neue ist ja sowieso, Menschen wollen das Neue erstmal meistens nicht, weil es fremd ist.
Mhm.
Ja, ist halt in der Natur des Menschen. Und da, glaube ich, ist aber gerade diese Zusammenarbeit über die Generationen hinweg der größte Schatz.
Ja.
Das ist voneinander lernen, dass nicht nur das Neue das Richtige ist, ne, sondern dass viel Altbewährtes auch seine Berechtigung hat.
Mhm.
Und auf der anderen Seite aber doch, dass die ältere Generation versucht, sich auf das ein oder andere einzulassen. Ja.
Wie kriegt man das hin, dass sich gerade Leute, die dann so festgefahren sind, und ich sage das jetzt mal bewusst negativ, da so Verhinderer sind?
Mhm.
Wie holt man die ins Boot?
Mit einbeziehen. Mit einbeziehen?
Ja.
Na, nicht so, wir machen das jetzt so und schon mit so einer Haltung hinzugehen, ne, dass das Neue das Richtige ist. Sondern wirklich zu sagen, ne, es sind ja unterschiedliche Interessen, lasst uns gemeinsam einen Weg finden. Das gilt bei allen Veränderungen tatsächlich, mit einbeziehen. Ja. Also das Partizipative. Und ganz wichtig, auch Ängste anzusprechen. Ich glaube, wir haben da häufig sehr viel Respekt vor oder auch ja eine sehr große, sehr viel Bemühungen, die wir machen, um nicht über das Eigentliche zu reden oft, ne, sondern drumherum und irgendwie, aber wirklich so, ja, die Katze beim Sack zu packen oder also wirklich mal darüber zu reden, okay, was sind denn die Besorgnisse, was sind denn die Ängste und wie kann man die nehmen,
ja,
ne, dass so ein bisschen so Ruhe reinkommt.
Mhm.
Und die Sicherheit gegeben ist, dass man dann überhaupt Dinge ausprobieren kann.
Mhm. Was mir im Kopf rumschwingt, ist das Wort Vertrauen.
Ja.
Ja. Das Beispiel wäre Homeoffice.
Oh ja, schön. Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ist das Beste, nicht das Beste, aber ein gutes Beispiel für dieses Neues ist oft nicht gut?
Ja, ist ein super gutes Beispiel. Ich hatte es letztens in einem Produktionsbetrieb, wo die Hälfte der Mitarbeitenden, musst du dir vorstellen, arbeitet in einer Produktion, also ja, wirklich in einer Halle,
ja,
und kann kein Homeoffice machen.
Klar, logisch, ja.
So, und jetzt sind also Abteilungen wie Qualitätssicherung, IT, die können von zu Hause arbeiten. Und ja, dann sagt der Chef, alle müssen rein für Gleichbehandlung, also für Gleichberechtigung.
Ja.
So, das ist jetzt die Frage, würdest du dem zustimmen?
Ja.
Na, oder liegt da schon irgendwie so diese, liegt da schon dieses mit drin, dass die im Homeoffice arbeiten, ja irgendwie nicht dann im Homeoffice richtig arbeiten oder da irgendwie geschont werden oder so?
Ja.
Ne? Weil das, wieso ist es dann unfair, ne?
Aber ist das dann nicht auch was sich sowieso wieder niederschlägt, weil man müsste ja theoretisch auch auf alle Bedürfnisse der Leute eingehen? Also könnte, müssen, das ist immer dieses gefährliche Wort. Aber dass man halt sagt, ja gut, es gibt halt Leute, die sind vielleicht, weiß nicht, irgendwie super sensibel und brauchen vielleicht mehr Ruhe.
Ja.
Und können dann besser arbeiten. Und es gibt, ich weiß das mal von mir selber, es gibt einige To-Dos, die ich viel besser hinkriege, wenn ich meine Ruhe habe und mich in Anführungszeichen nur Teams nervt, was ich auch offline stellen kann. Und ich nicht im Büro sitze und Leute zu mir kommen können und sagen, hey Hendrik. Gleichzeitig gibt es natürlich To-Dos, die einfach, weiß nicht, durch Brainstorming leben, was online schwer umsetzbar ist.
Ja, und ich glaube, genau das ist so der Kern von New Work oder dass es klappt, finde ich, ist diese Selbststeuerung, dass ich wirklich weiß, was brauche ich denn, um gut zu arbeiten. Und das kann nicht von der Führungskraft diktiert werden, sondern dann braucht es von den Mitarbeitenden auch ein Bewusstsein, ein Sich-Kennen, ein Ausprobieren und dann ja, auch eine Selbstverantwortung im Endeffekt,
ja,
zu sagen, das tut mir gut, das ist die richtige Art für mich zu arbeiten. Brauche ich das Office, brauche ich den Austausch, arbeite ich lieber für mich?
Ja.
Und wie können wir uns im Team dann einigen, ne, dass es für alle irgendwie passt?
Und wie gehe ich das an, wenn ich halt jetzt wieder in dem Verhinderer bin und mein Chef mir mit verschränkten Armen gegenübersteht und sagt, nee, das gibt's nicht. Machen wir hier so nicht. Und das jetzt, wir bleiben mal in Extrembeispielen, ja. Aber dass es dann dazu führt, dass ich halt sage, hey, ich brauche diese Ruhe vielleicht, weiß nicht, 2 Tage Homeoffice oder irgendwie sowas. Wie geht man das dann an?
Wenn der Chef einfach sagt, das gibt's nicht.
Ja.
Ja, gut, dann
kündigen.
Kündigen. Genau, also jeder, der das jetzt hört, bei dem das so ist.
Kündigen.
Ja, ist natürlich die Frage, wie diese Gespräche mit der Führungskraft gelaufen sind. Ne?
Klar.
Ob die auch bereit ist, sich mal auf so eine Pilotphase einzulassen, ob da Möglichkeiten gibt.
Also verhandeln.
Ja, also verhandeln, sprechen und für sich dann aber auch klar zu sein. Ne? Also wenn ich weiß, das ist das Einzige, wie ich mir die Arbeit vorstellen kann, was bin ich dann bereit dafür zu tun? Ja? Und das kann dann halt auch sein, wenn damit steht's ja und fällt's, dass ich wirklich weiß, was ist mir wichtig für meine Arbeit. Das ist jetzt, wie ich arbeiten kann, was ich arbeiten will, wie die Kollegen sind, wie das Unternehmen ist. Ne? Also was sind wirklich so von allen Punkten, was ist mir wirklich am wichtigsten? Ne?
Ja.
Ja, dass ich eine Arbeit habe, die dem möglichst nahe kommt. Und für manche ist es halt, Hauptsache ich arbeite inhaltlich und mir ist egal wo. Und andere sagen, mir ist total wichtig, dass ich meine Zeit freigestalten kann und sehr viel selber machen kann. Dann ist es natürlich günstig, ein Umfeld zu haben, was das zulässt.
Ja.
Es gibt nie, wahrscheinlich nie den perfekten Job, natürlich, aber möglichst nah.
Okay, wenn ich jetzt sage, also du hast ja bestimmt auch nicht nur mit Menschen zu tun, die wahnsinnig unzufrieden sind, sondern hoffentlich auch mit Leuten, die zufrieden sind. Wenngleich natürlich dein Coaching, du hast gesagt, das ist auch viel Prävention. Ist es extrem individuell, was Menschen brauchen, um zufrieden zu sein in ihrem Job? Oder gibt es da 5 Punkte, die immer gleich sind? Und der eine hat mehr von dem und so. Ich stelle mir jetzt so ein Balkendiagramm, was irgendwie unterschiedlich hoch ausgeprägt sein kann.
Also gibt es 5 Sachen.
Also ich habe jetzt irgendwas gesagt, ne?
Nein, ich überlege gerade. Ich glaube, im Außen gibt es immer, ja, doch, ich würde schon sagen, im Außen gibt es Faktoren, wenn die erfüllt sind, geht das positiv auf den Faktor Zufriedenheit.
Ja.
Ja, doch. Auf jeden Fall. Das sind solche Sachen wie, ne, also haben wir schon so ein bisschen umrissen, wie viel, wie sind die Beziehungen in der Arbeit, wie ist die Kultur, wie ist der Team Spirit, wie ist meine Freiheit, wie ist das Vertrauen, wie ist, ne, also solche Sachen, wie ist die Kommunikation, wie ich informiert, wie ist die Wertschätzung, gibt es Konflikte, wie wird mit Konflikten umgegangen, ja, so.
Okay.
Also kann ich Pausen machen, muss ich Überstunden, also diese ganzen Sachen spielen mit rein.
Ja.
Da gibt es auf jeden Fall Faktoren, wahrscheinlich auch mehr als 5.
Mhm.
Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe und mir wahrscheinlich keine Freunde mache, ist es immer auch was Individuelles. Und ja, nur im Außen zu gucken, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit.
Okay.
Ja, das hören Menschen immer nicht so gerne so, da wird es häufig so
ein bisschen. Klar, da wird es halt schwierig, weil dann geht es plötzlich um
dich
selber. Dann
wird es so unangenehm, weil so, halt, da müsste ich vielleicht mal hinschauen. Es ist viel einfacher zu sagen, so, ja, es ist im Außen. Aber es ist so, so schön, wenn jemand sich traut, dahin zu schauen.
Mhm.
Also was ist es in mir, was mich eigentlich da stört?
Wie gehe ich das an, auf mich selbst zu schauen? Was wäre der erste Schritt?
Der erste Schritt ist Selbstwahrnehmung.
Okay.
Der erste Schritt ist wahrzunehmen, wie geht es mir überhaupt in verschiedenen Situationen.
Mhm.
Klassiker ist ja so, wie geht's dir?
Ja, gut.
Genau. Hast du diesen Moment genommen, wirklich reinzuspüren in dich?
Ja.
Wie geht's mir? Und das dann auch auszudrücken. Ne?
Ja.
Ich bin gerade müde, ich bin gerade gereizt, ich bin gerade gestresst, ich bin gerade, ne? Also was ist es? Gut ist eine Bewertung.
Mhm.
Gut ist kein Ausdruck von einem Gefühl.
Ja.
Und da zu sagen, ich fasse es mal in Worte, wie geht's mir? Aha. Und da im Alltag mitzubekommen, was spielt sich eigentlich gerade bei mir ab? Ich merke dann irgendwann, ich habe Kopfschmerzen, okay, aber Was könnte da davor alles passiert sein? Wie geht's mir?
Aha.
Also diese Selbstwahrnehmung, das ist so der Anfang.
Okay.
Von der Selbstwahrnehmung dann in bis hin zum Selbstausdruck zu kommen, dass ich das gut kommunizieren kann, dass ich weiß, was sind meine Bedürfnisse, und die auch ernst nehme und kommuniziere, ohne mich gleichzeitig davon abhängig zu machen, dass das Außen die jetzt auch erfüllt, ne? Aber für mich selber einzustehen. Und zwar nicht in der Kompensation von dem, was ich eigentlich möchte, sondern genau für das Bedürfnis, was eigentlich gemeint ist. Der Mensch hat, wie fasse ich das zusammen? Es besteht ganz oft so eine Angst, dass wir ein Bedürfnis lieber gar nicht erst äußern, aus der Sorge, es wird dann nicht erfüllt.
Ja.
Dann suchen wir uns lieber irgendwas anderes. Ja, dann sind wir so in der Anpassung. Soll ich es mal an einem Beispiel machen? Am besten kann man es, glaube ich, so in einer zwischenmenschlichen Beziehung von zwei Personen, ich wünsche mir mehr Nähe und beschwere mich dann, dass die Küche nicht aufgeräumt ist. So. Ne? Also eigentlich ist da so ein Wunsch nach Nähe, aber ich habe Angst, dass ich mich damit verletzlich mache, indem ich sage, und dann sage ich irgendwas anderes, was einen Konflikt auslöst, und dann ist irgendwie wieder Kommunikation hergestellt. So,
auch
so
wenn die gar nicht gut ist, aber.
Genau.
Okay.
Ist wie so ein kleiner Hilfeschrei, kann man sagen. Ne? Und so ist es ja in der Arbeit auch ganz oft.
Aha.
Ne? Also ich merke eigentlich irgendwie, ich bin überlastet, ich habe zu viel Arbeit, und dann gestehe ich mir das aber nicht ein oder traue mich, diese Schwäche nicht zu zeigen, und mache dann irgendwas anderes.
Ja.
Irgendwie. Zettel einen Konflikt an oder, ne?
Also ja, ist schon klar.
Oder,
schon klar. Okay, aber dieses ins Ich zu kommen, ist es dann so, dass man das am besten mit Test XY macht? Oder gibt es da, einen Leitfaden, den du empfehlen kannst? Oder?
Das mit sich in Kontakt zu kommen, ist natürlich, es ist immer schwer, das ganz alleine für sich zu machen, weil wir haben Blindspots, also wir haben so blinde Flecken.
Ja.
Ja, und wir sind so routiniert darin, das kann man sich vorstellen, das Gehirn baut sich ja durch Neuronen auf und Bahnen. Und wir haben gewisse Bahnen, die gehen wir halt, wie wir fahren die Autobahn, statt einen Feldweg zu gehen.
Ja.
Ja, das ist einfach angenehmer, das ist schneller, wir sind es gewöhnt.
Ja. Ja,
und jemand anders kann uns erst drauf bringen, okay, da ist noch eine andere Abzweigung, so was ist eigentlich damit? Und dann kommen wir drauf. Das ist für sich alleine schwer.
Ja.
Und durch gewisse Diagnostik-Tests, durch Tools kann man natürlich Methodiken auch daran geführt werden.
Mhm.
Ja, genau. Also wie jetzt zum Beispiel, was sind meine beruflichen Grundorientierungen, die Karriere ankern, ne? Wo es nach Schein diese 5 Karriereanker gibt. Was sind so, oder sind es noch mehr? Ich weiß gerade, ich glaube, es sind noch mehr. 8. Ja. 8 so Grundorientierungen gibt, was ist mir wichtig?
Ja.
Bin ich eher ein Mensch, der Sicherheit mag? Bin ich eher ein Mensch, der kreativ arbeiten möchte? Bin ich jemand, der selbstständig arbeiten möchte? Oder irgendwie jemand, der herausgefordert sein muss? Also so, dass man so ein bisschen weiß, wie ticke ich eigentlich?
Mhm.
Das sind so Muster, die bleiben in der Persönlichkeitsdiagnostik stabil übers Leben. Ja, und deswegen, je mehr wir darüber auch wissen und uns mit uns beschäftigen und uns selber, dann können wir das natürlich, dann haben wir sozusagen erstmal so Fakten auf dem Tisch, und das hilft uns manchmal dabei, die Bedürfnisse dann auch in dem Moment zu erkennen, wenn ich so das grundlegende Konzept schon mal erschlossen habe mir.
Okay. Was ich noch spannend finde, ist, wenn man jetzt in dieses Thema der Arbeitszufriedenheit das Privatleben mit reinschmeißt.
Mhm. Oh ja.
Weil es ist ja so, dass alles hängt irgendwie zusammen. Ja, und
das stimmt.
Familie und Beruf.
Mhm.
Dann ist es ja so, dass 24 Stunden zu wenig sind.
Oh ja.
Ja, also für einen Job, für eine Karriere, für Kinder, für Partner, und dann gibt's vielleicht auch noch Freunde. Ja, man hat einfach ein riesengroßes Spektrum, wo man gefühlt da sein möchte. Und es ist jetzt schon so, dass ich das auch im privaten Umfeld oft gehört habe und auch selber dieses Gefühl habe, und ich habe jetzt keine Kinder, ich werde mehreren Dingen nicht gerecht. Freunde, Partner, also ne, man muss irgendwie, du musst richtig geil im Job sein, richtig, so musst voll Karriere machen und viel Geld verdienen. Du musst deine Kinder im Griff haben, du musst vielleicht auch nochmal zu einem Elternabend, dann sollst du irgendwie deine Beziehung im Griff haben, natürlich auch noch andauernd Bock auf Sex haben, dann hast du noch Freunde und musst noch feiern gehen. Und
und den ganzen Stress.
Und der Tag hat halt einfach darf nur 24 sehen. Stunden. Genau, und dann musst du noch gut aussehen und darfst nicht fett werden. Ah ja, Sport muss man auch noch machen. Das habe ich auch noch vergessen. Ja. Jetzt habe ich irre viel gesagt, Entschuldigung.
Wow. Ja, stellen sich bei mir auch die Haare hoch.
Entschuldigung.
Nee, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie anstrengend das ist. Ne?
Ja.
Also das denke ich mir, boah, Respekt an alle, die das so wuppen. Ich habe auch keine Kinder und deswegen kann ich es nur bedingt nachvollziehen, aber aus der Perspektive Gesundheit, ne, ist die Frage, die ich mir stelle oder vor dem Hintergrund von meinem Beruf, woher kommt dieses Muss?
Ja.
Ich muss Karriere machen, ich muss gut aussehen, ich muss, woher kommt das?
Ja, wahrscheinlich von so Menschen wie Heidi Klum, die millionenschwer sind, immer gut aussieht und alles toll ist, oder? Mhm. Also jetzt ganz salopp, das liegt natürlich nicht an Heidi Klum, aber an dem System,
ja,
dass du eine Zeitung aufschlägst und die alle blendend aussehen.
Ja, und diesem Ideal so hinterher zu laufen, ist nicht unbedingt was uns Glück, wirkliches Glück bringt.
Ja.
Na, also ist es was ich tue für eine Außenwirkung oder ist es was ich tue, weil es mir wirklich gut tut?
Ja.
Na, und wieso muss ich, aber Karriere natürlich toll, wenn es mir wichtig ist, dass ich da Erfolg habe, aber wofür mache ich es jetzt wirklich und was,
ja,
na, was ist mir wie wichtig und wie wichtig ist mir vielleicht auch dann das, was du gesagt hast, das Geld?
Ja.
Na, und warum? Und kann ich auch mit was anderem zufrieden sein oder ist es nur so möglich? Na, also diese Selbstverständlichkeiten und diese Ansprüche, die, aha, so bestehen, mal kritisch für sich zu hinterfragen.
Ja, ich finde das spannend, wenn du das mit dem Warum sagst, weil ich habe jetzt natürlich ein bisschen so rumgelesen, auch vor unserem Gespräch, ja, für dieses Gespräch und wir haben es vorher, als wir noch vorhin was gegessen haben, habe ich es dir gesagt, das Problem ist, man recherchiert dieses Thema, mit dem Thema meine ich mentale Gesundheit im Beruf, Zufriedenheit, sowas, und macht eine Tür auf und steht in einem Raum mit 10 anderen Türen.
Ja.
Und hinter jeder Tür verzweigt sich es wieder.
Mhm.
Und wo kriege ich dieses, also man merkt ja, ich tue mich schwer, das in Worte zu fassen. Wie kriege ich das hin, mir zu überlegen, was ist mir wichtig, wenn 8000 Signale auf mich einprasseln?
Ja, das ist das Gefährliche, ne? Und dann kommen wir auch immer so in so einen Strudel rein, was wir noch alles brauchen, um dann damit irgendwie, weil wir meinen, das bräuchte es jetzt noch, damit wir dann an dem Punkt sind, wo wir dann glücklich sind. Und wenn wir da sind, dann ist schon wieder das Nächste. Also ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen einfach so unzufrieden macht, ne? Ob wir jetzt Familie haben oder nicht, ne?
Ja.
Also da kann man auch, für die jetzt keine Familien haben, dann ist es die Karriere und der Sport oder das Liebesleben oder irgendwie, ne? Also je mehr ich auch erfüllen muss, um glücklich zu sein, desto anfälliger bin ich natürlich auch, mich da immer weiter weg von dem eigentlichen Glück zu entwickeln. Ne? Weil ist die Frage, was braucht jemand, um glücklich zu sein? Und kann ich mich an den kleinen Dingen freuen und kann ich den Fokus wirklich vielleicht für mich auf diese Dankbarkeit legen für das, was wir alles schon haben. Wieso muss es so viel sein?
Mhm.
Und was ist da vielleicht auch für eine Angst dahinter? Ja, was passiert, wenn ich diese ganzen Ansprüche nicht erfülle? Ist es dann Angst, dass mein Partner mich verlässt? Ist es dann Angst, dass meine Kinder mich nicht lieben? Ist es dann Angst, dass ich mich selber nicht mehr, also was liegt da eigentlich dahinter für einen Antrieb?
Mhm.
Ja, und liegt vielleicht nicht das Glück genau dahin, da drin, diesen Antrieb vielleicht ein Stück loslassen zu können. Es gibt so ein bisschen auch toughen Satz, aber die größte Freiheit besteht eigentlich in so einer Frustrationstoleranz. Ja, dass ich wirklich sage, ich kann mit Frustration umgehen.
Mhm.
Also, na, und dann bin ich frei. Wenn ich weiß, auch wenn das nicht klappt, bin ich okay. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin nicht abhängig von dem Erfolg, von dem, dass ich was draus leiste.
Mhm.
Das haben wir so ein bisschen verlernt. Ne? Wir brauchen das und dann ist es okay. Und dann scheint alles in Ordnung und so.
Ja, ja, ja.
Aber auch zu sagen, okay, das lief jetzt nicht gut und mich damit zu zeigen, So, es kann da nicht echter Kontakt wirklich entstehen, kann ich Schwäche nicht zeigen und man stärkt sich in dieser gegenseitig, ne, mit dieser Authentizität.
Ist das was Deutsches? Mich hat nur jetzt gerade nur getriggert, was du gesagt hast, dieses Erfolg, da wohl ist eh auch noch ein Thema, dass gefühlt in Deutschland, du machst irgendwas und du bist gescheitert und dann lachen dich alle aus. So, der ist jetzt halt gescheitert, so. Ja, und in Amerika, ohne das genau zu wissen, ich war noch nicht mal da drüben, aber ist es so, ja, ich habe halt 25.000 Sachen probiert und nichts hat geklappt und jetzt klappt's halt. Und das ist voll cool, weil du irgendwie offen bist für neue Sachen und
Ich reflektiere auch gerade mit den Kulturen, die ich schon kennengelernt habe und ich glaube, in Deutschland, ja, wir sind schon sehr streng. Also ist so eine gewisse Bitterkeit leider. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich
vielleicht. Ja, ich bin ja schon so lange hier, aber so genau kann ich es auch nicht sagen. Ich glaube, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, ehrlich gesagt.
So eine gewisse, ich meine, das merkt man ja auch, ganz kurzer Exkurs, ne? Aber wie die Deutschen sich auch immer gegenseitig so auf Fehler aufmerksam machen. Ne? Also jetzt, ich kenne jetzt die spanische Kultur mit am besten, so also neben der deutschen. Und da würde es nicht passieren, dass dich jemand auf der Straße anspricht, so Entschuldigung, Sie haben gerade das und das oder so. Also, ne, oder wie werfen Sie gerade den Papierkarton, müssen Sie kleiner machen oder, also dieses permanente sich so, ist ja gut irgendwo, aber es ist auch dieses so, sich immer auf das hinweisen, was irgendwie nicht ist und so, es ist auch irgendwie seltsam, ein bisschen. Und dieses, stark sein, keine Schwächen zeigen, Das ist auf jeden Fall aus der Historie auch gewachsen. Es ist ja schon viel besser. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal, also wenn ich allein die Generation von meinem Vater anschaue, da ist ja noch mal viel weniger überhaupt Offenheit, überhaupt irgendwas zuzulassen, was mit Gefühlen zu tun hat.
Ja.
Das heißt, es lockert sich schon. Aber die Frage ist, warum haben wir da so viel Angst vor? Weil ein Gefühl kann uns ja eigentlich gar nichts.
Ja.
Weil wir haben so Angst davor, Angst zu haben oder traurig zu sein oder. Aber dieses Gefühl kann uns eigentlich gar nichts tun. Das ist ein Gefühl. Alle Gefühle sind für uns wichtig. Ein Gefühl auch mal auszuhalten.
Ja. Ich hatte ein Gespräch in meinem anderen Podcast, Werbeblock, falls ihr Single seid. Salz im Herz. Die war oder ist Musiktherapeutin in der Klinik und hat da ganz viel Erfahrung mit Burnout-Leuten und so weiter. Und sie hat, ich glaube, ich kriege ihn jetzt richtig zusammen, ich bin nicht ganz sicher, gesagt, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden.
Oh, schön.
Fertig.
Und ich sage noch was, unser Leben ist da, um gelebt zu werden.
Oh ja, schön. Schön, schön,
und
schön.
Und nicht, um was zu leisten.
Ich finde das, wenn wir da noch mal zu diesem New Work-Aspekt rumkommen und zu diesem ich muss und Angst und Angst und Angst. Diese Frage, warum arbeite ich? Die ja sehr groß ist und wir alle arbeiten und wahrscheinlich ist der erste Aspekt, weil es ohne Arbeit nicht geht, weil wir nicht alle reiche Erben sind und halt Geld brauchen, um nicht auf der Straße zu leben. So, ich glaube, das wäre jetzt so mal die absolute Basis. Jetzt muss ich meine Gedanken kurz ordnen. Die Welt, wie sie sich jetzt gerade darstellt. Wir hatten jetzt 2 Jahre wirklich inversivste Veränderungen durch Corona. Und dann haben wir große Probleme. Jetzt haben wir irgendwie Krieg in Europa. Und viele Dinge haben sich verändert. Und es wirkt so, dass dieser Gedanke oder dieses gesellschaftliche Versprechen, du arbeitest, du bist fleißig, du hast dein Sparbuch und dann kannst du dir vielleicht mal ein Haus kaufen und so weiter und so fort. Ja, das ist ja irgendwie gerade steht zur Debatte, weil ein Haus kaufen kann man sich schon, aber das ist dann irgendwo, wo die wenigsten Leute ihren Lebensmittelpunkt setzen wollen, weil es nur da bezahlbar bleibt. Ist das ein großer Punkt, der sich so verändert, dass man sagt, okay, es muss im Jetzt besser sein?
Also
fordere ich mehr Work-Life-Balance, weil ich weiß, ich habe eh keine Rente? So, das ist der Satz, den ich sagen wollte.
Um das Grundsätzliche hinaus, also um mit dem Grundsätzlichen mal anzufangen, etwas aus einer Angst heraus zu tun, ist immer schon mal nicht das beste Motiv.
Sondern Angst ist ein schlechter Begleiter.
Nicht weg von, sondern hinzu. Ne? Es ist immer so, wenn ich von irgendwo weg will, weg von irgendwie der Zukunft, die so und so ist. Es ist immer so aus Minusorientierung.
Ja.
Also eigentlich, was immer der gesündere Weg ist, ist sagen, was will ich hinzu?
Ja.
Was zu irgendwas erschaffen, zu irgendwas erreichen.
Ja.
Deswegen, dass wir uns im Jetzt so stressen lassen, aus der Angst, was in der Zukunft ist. Ja. Oder dass wir das Jetzt mehr genießen, glaube ich,
war das. Ja, genau.
Ist ja dann auch irgendwie, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, so mit dieser Angst im Hinterkopf, ne? Also dann ist so auf Zeit, so eine Rechnung auf Zeit. Ich weiß nicht, ob das, nee, also das glaube ich, keine gute Orientierung. Auch vielleicht, ja, so eine Sicherheit ist schon wichtig für den Menschen, ne? Aber so sich davon, aus der Sorge vor der Zukunft, wir wissen ja gar nicht, wie die Dinge sein werden, ne? Und wir wissen auch gar nicht, wie lange lebe ich, ne? Also man hat so viel Unsicherheit, was passiert.
Ja.
Es wird noch so viel passieren. Ich glaube, es ist generell eine gute Orientierung, sich die Stabilität aufzubauen, aber im Jetzt zu bleiben und sich nicht zu viel Sorgen über gestern und morgen zu machen.
Ja.
Ja, und das auch nicht als Grund nehmen, im Jetzt mehr zu leben. Und darüber hinaus noch gibt es ja auch diesen Trend jetzt nur noch mit einem VW-Bus und ins Ausland und so.
Ja.
Und das Leben genießen.
Ja.
Muss ich sagen, also mache ich mich wahrscheinlich auch unbeliebt mit, aber es muss man auf jeden Fall, so, oder sollte jeder, der sowas macht, auch für sich prüfen, ob das nicht ein Davonlaufen von irgendwas ist.
Ja.
Ne? Also von nicht festlegen wollen, von sich nicht bewerten lassen wollen oder von, ja, diesen ganzen Assoziationen, die ich vielleicht habe von diesem ernsten Leben.
Ja.
Ja. Und dann mache ich es mir ganz leicht, ne? Und dann gebe ich mich gar nicht da rein. Dann ist es auch wieder ein Weg von.
Ja. Aber kann es nicht schon auch so sein, dass man halt sagt, okay, die Struktur, die wir halt uns so als das Sinnvolle aufgebaut haben über Jahrhunderte, stimmt gar nicht. Aber ich meine, natürlich, langfristig gesehen, natürlich ist das alles ja von, hat sich alles entwickelt. Aber so dieses im Alltagstrott 9-to-5 einen Job zu machen, das ist ja so dieses Antikonzept zum VW-Bus, oder? Oder das ist wirklich das Gegending, wenn man es sehr plakativ betrachtet. Wo einfach viele Leute sagen, darauf haben sie keine Lust. Ist das zwangsläufig was Negatives?
Das ursprüngliche Konzept?
Nee, den VW-Bus dann zu nehmen.
Ach so, als, das ist so die andere Gegenrichtung.
Ne?
Und ich meine, Gesellschaften entwickeln sich auch immer in so Polen.
Ja,
ne? Also klar. So, dann kam der Krieg, dann kamen die Hippies, dann kommt irgendwie die Strenge, dann kommt die Freiheit.
Ja.
So, ich glaube, das braucht's.
Mhm.
Ne? Also es ist gut, damit eine Gesellschaft sich entwickelt. Ich glaube, weder das eine noch das andere Extrem ist wieder das, was uns gut tut, weil das immer ja auch sowas von gegen etwas rebellieren ist. Und keine Entscheidung aus voller Freiheit heraus. Wenn ich sage, ich kann nicht glücklich werden in irgendeiner Art von Verantwortung oder ich kann mich auf nichts festlegen, wie Wohnort oder so, dann ist doch die Frage, ist da wieder, ne? Also ist ja wieder so eine Einschränkung.
Ja.
Und ich sage, ich kann beides, aber ich entscheide mich jetzt für den Moment für das, ist nochmal was anderes.
Aha.
Aber dieses so, ne, aus Trotz oder aus so einer Gegenreaktion ist ja meistens reaktiv und nicht aktiv.
Okay, verstehe.
So.
Ja.
Und das ist immer so mit einem Fehler, den wir machen. Oder da kann man sich ja dann auch reinziehen lassen. Jetzt, wer hat den coolsten Jet-Set-Lifestyle und wer hat den coolsten Strand? Und ist ja auch viel Selbstdarstellung immer hinter sowas. Ne?
Absolut.
Das wird dann das Gleiche in grün, nur anders.
Ja, verstehe ich. Okay, du hast vorher mal das Thema Erfolg angesprochen. Meine Frage ist, was ist Erfolg für dich?
Erfolg ist für mich, dass ich, ja, also für mich ganz wichtig ist diese Freiheit, ne? Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und dass ich mit den Sachen, die ich möchte, also dass ich die Sachen machen kann im Fokus, die mir Spaß machen.
Aha.
Ja, und damit auch einen Beitrag leiste.
Okay.
Das ist für mich Erfolg. Ja, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich das Gefühl, es war erfolgreich. Ne, weil ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der auch viel eigene Ideen umsetzen möchte und eigene Projekte und Dinge auf den Weg bringen möchte, ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann das frei bestimmt machen, dann bin ich auch erfolgreich und dann fühle ich mich erfolgreich.
Okay, jetzt hast du vorher schon mal gesagt,
also im Beruflichen.
Im Beruflichen, genau. Das Thema der Selbstständigkeit. Also du hast vorher schon mal gesagt, du hast jetzt irgendwie gelernt, nach einer gewissen Zeit zu sagen, Sonntag, nein. Ist das so, dass das oft schwer ist, sich zu überlegen, wie kann Erfolg in diesem zeitlichen Pensum vonstatten gehen? Oder ist das was, was einfach geht?
Ist natürlich auch die Frage, wann überlege ich mir das? Ne? Ist das so jeder Tag, wo ich sage, war heute erfolgreich oder nicht? Oder gucke ich da so in der Bilanz im Jahr drauf oder im Monat? Oder ne? Also,
Jahresumsatz.
Also ich merke Erfolg immer, wenn ich sage, in der Woche gibt es so 2, 3 Sachen, wo ich wirklich merke, so, da bin ich in meinem Element, da habe ich was gemacht, ne? Wo ich merke, dass ja, das hat jetzt auch Sinn ergeben. So, ja. Ne? Also da merke ich, ne, das, damit bin ich, da habe ich, entweder habe ich was gelernt oder jemand anders hat das gut annehmen können und wir haben da irgendwie, ne, also so auf verschiedenen Ebenen, aber ich merke, Mensch, da geht was in Bewegung. So. Nicht, das heißt jetzt nicht, dass jeder Tag so sein muss. Es gibt ruhigere Phasen, es gibt Tage, an denen man Rechnungen schreibt, gehört mit dazu.
Ja.
Klar. Erfolg muss so unterm Strich stattfinden. Ne? Also wenn ich jetzt merken würde, alles, was ich mache, führt zu nichts, dann würde ich mich jetzt nicht erfolgreich damit fühlen. Mhm. Ja, genau.
Wie sehr ist das bei dir, weil du machst ja, ich finde, wir haben viel über Innen und Außen gesprochen. Ne? Und das sehr viel ja irgendwie aus dem Inneren Sinn ergibt zu machen und sich zu überlegen und wie werde ich irgendwie zufrieden, / glücklich, sind zwei paar Dinge, die, glaube ich, gar nicht so einfach sind zu trennen. Jetzt bist du Coach. Wie sehr kann deine Zufriedenheit im Inneren liegen?
Wenn ich mich in dem Beruf als Coach von dem Coachee abhängig machen würde, ja, also von meinem Gegenüber, dann wäre es ziemlich unklug, sagen wir mal so. Na, also natürlich schwingt er immer mit, ich möchte, dass das Ganze irgendwie Anwendung findet und Sinn macht und so weiter. Aber in dem Moment, wo du als Coach möchtest, dass der Coachee was macht, bist du in der Beratung oder in dem Coaching nicht mehr neutral. Okay. Also eigentlich, um wirklich gut und objektiv das Ganze machen zu können, musst du frei sein.
Ja.
Ja. Sonst willst du ja vielleicht, ne? Also der Coach hat das und das Thema und du weißt, kannst dir ja überlegen von so den Hintergründen, das könnte die Lösung sein.
Ja.
Und dann würdest du ja anfangen, unbewusst ihn vielleicht dahin zu bringen. Mhm. Und das widerstrebt der Coaching-Idee. Weil der Coachee weiß am besten, was für ihn richtig ist und wann und wie. Also der darf alles.
Ja.
Und du kannst als guter Coach das nur begleiten.
Okay.
Ne? Aber ja, du kannst, diese Begleitung kann sehr sinnvoll sein, nicht das Ergebnis. Also nicht dieses, das ist ja doch gerade das Problem in der Gesellschaft, immer dieses Ergebnisorientierte, sondern manchmal ist der Prozess das Ergebnis.
Aha,
ja.
Spannend. Okay, wir hatten auch mal kurz Fehlerkultur, hatten wir, glaube ich. Ich muss gerade versuchen zu trennen, was wir vor meinem Record-Button geredet haben. Und seit dem Record-Button. Egal.
Aber vielleicht darf ich noch eine Sache
natürlich dazu sagen. Bitte.
Das ist wirklich wichtig, was halt ganz oft, glaube ich, oder was ich ganz oft mitbekomme, was halt falsch gemacht wird. Ne? Jemand möchte, das hatte ich letztens zum Beispiel, kommt jemand zu mir ins Coaching und sagt, ich habe keine Motivation mehr. Ich merke, die Arbeit gefällt mir. Ich habe keine Freude mehr an dem, was ich mache. Tu was. So, ne? Und dann kann ich natürlich jetzt sagen, okay, hier sind jetzt so Selbstdrangsalierungsmethoden, mit denen du dich in deine Effektivität zwingst.
Ja.
So. Massiv schlecht, sowas zu tun. Aber ich könnte natürlich sagen, ne, jetzt stehst du um 4 Uhr auf, dann machst du deinen Sport, dann machst du dir eine Liste, dann machst du das, ne? Und dann kann derjenige sich zwingen, diese Sachen umzusetzen. Kann ich machen. Hat der Gegenüber, der Coachee, auch das Gefühl, super, kann ich gleich anwenden, passt, gutes Coaching.
Aha.
Das ist massiv schlecht, weil wir versuchen uns mit Regeln in irgendwas reinzupressen.
Aha.
Ja, jetzt haben wir aber dieses Großhirn, wenn ich ganz kurz ausholen darf.
Bitte.
Das ist was, also da ist der Verstand drin und das ist viel langsamer als unser Stammhirn. Das ist das, was wir von immer schon hatten, ne? Das, was Tiere auch haben, das ist impulsive, instinktive. Das funktioniert nicht über Sprache, sondern über Körper, Soma, ne? Also über Gefühle, über Regung. Und das reagiert auf mag ich nicht. Und der Verstand über macht das Sinn oder nicht. Ja. Ne? Und jetzt kann ich mich mit Verstand lange in irgendwas reinpressen, wenn dann irgendwann dieses Stammhorn übernimmt, was viel schneller ist, dann kommen wir dagegen nicht an. Also Grund, warum Diäten nicht funktionieren. Ich sage mir, ich sollte den Salat essen, mache ich 3 Tage und irgendwann setzt das Stammhorn sich halt durch, was einfach schneller ist. Ne? Oder ja, bei allen Süchten auch.
Ja.
Das heißt, dieses Ganze, wir drängen uns irgendwo rein oder versuchen das mit Strenge und Härte zu lösen, führt eher zu einer Gegenreaktion.
Ja.
Und das holt denjenigen dann irgendwann ein. Und manchmal auch viel zu spät. Ne? Und dann bist du in einem, ich lasse meine Gefühle nicht mehr zu, ich mache nur noch meine Regeln, ich bin nur noch am Funktionieren, führt dann zu viel mehr Unzufriedenheit.
Mhm.
Ja, also da ist wirklich so die Frage, dann wieder zurückzugehen, okay, warum bin ich überhaupt unmotiviert? Wann kam das? Was ist der Ursprung? Wann war ich? Was war mein ursprüngliches Interesse? Seit wann ist es blockiert? Vielleicht, weil ich mich eh schon zu sehr unter Druck setze, weil ich vielleicht einen inneren Kritiker habe, der schon sehr laut ist, weil ich was versuche umzusetzen, was gar nicht mit meinem Inneren irgendwie aligned ist. Und dann kann man da die Dinge lösen. Wir sagen, im Ursprung fließt alles. Wir müssen gucken, was die Blockade auslöst.
Aha.
Im Ausgangszustand darf alles fließen. Aber wenn man jetzt mit, ja, und deswegen, das nur ein kleines bisschen ausführen, wenn ich möchte unbedingt, dass ich Ergebnisse habe, dann kann es sehr kontraproduktiv sein in einer 1-zu-1-Beratung.
Okay.
Oder in einem Coaching.
Okay, das ist total interessant. Ich versuche das gerade zu ordnen und.
Das war jetzt viel auf einmal.
Nee, alles gut, das war super. Das hat voll Sinn ergeben, was du gesagt hast. Ja, also total. Okay. Es ist nicht, dass ich das nicht verstehen kann oder so, sondern ich frage mich halt, weil am Ende des Tages will ich ja doch ein Ergebnis. Aber das heißt dann, die Zielsetzung ist nicht zwingend das Ergebnis, sondern das passiert dann. Ist das die Idee so ein bisschen?
Ja.
Also weil das Ergebnis ist Zufriedenheit, sagen wir jetzt mal ganz salopp, so zumindest mal, ich weiß nicht, an 50% der Tage oder so, keine Ahnung, was das Ziel sein kann. Aber der Weg dahin ist, also es ist halt ein Prozess. Das ist eben nicht dieses, ich quäle mich jetzt raus und habe jetzt meine Morgenroutine, yay, wie es mir irgendwie Instagram vorlebt. Und ich finde es einfach scheiße, das zu machen, so ungefähr.
Mhm. Genau, also Morgenroutine kann super sein, wenn es aber ein Instrument wird, um irgendwas herzustellen, dann wird es ja wieder schwierig.
Okay, aber ist es so, dass man dann sagt, das kann man mal probieren und nach 3 Wochen muss man es lassen?
Es kommt drauf an, ne? Also gesunde Routinen in seinem Alltag zu etablieren, super, finde ich gut. Ja, aber wenn ich damit von irgendwas anderem wieder weg möchte, weil da noch was anderes dabei, ist, dann macht es durchaus Sinn, da auch hinzugucken. Also es kann auch sehr gut begleitend sein, diese Routinen aufzubauen, aber es sollte nicht von der eigentlichen Thematik wegführen oder ablenken.
Aha.
Ja, und wenn ich jetzt sage, ich bin unmotiviert im Job, weil ich mache vielleicht einfach nicht das Richtige und dann zwinge ich mich durch irgendwelche Mechanismen, dann ist es vielleicht der viel schönere Weg zu sagen, ich mache nicht das Richtige, das ist eine Erkenntnis, die mich dazu bringt, zu hinterfragen, was will ich eigentlich machen und habe eigentlich dann was ganz anderes.
Ja.
So.
Okay. Wenn wir jetzt von erfolgreich und nicht erfolgreich sprechen, auf deinem Weg bis dahin, wo du jetzt stehst, in deinem beruflichen Weg, was waren große Misserfolge?
Große Misserfolge. Ich habe ja mal mit Wirtschaft gestartet.
Ja.
Ja, und mich Gott sei Dank recht früh immer hinterfragt. Ja, aber.
Also, das war schon immer so vorhanden, dass du in dich reinfühlst, schaust. Und sagst, ist es cool?
Ja, aber noch nicht so. Noch nicht so.
Nicht so wie jetzt.
Es war auf jeden Fall immer so was, so eine Unzufriedenheit da, ja. Und ich habe aber Gott sei Dank mir das immer eingestanden, ja.
Okay.
Ja. Und die größten Misserfolge, das kann ich gar nicht so sagen. Also Gott sei Dank, ist noch kein riesen Misserfolg gehabt, dass ich mir jetzt sage, das ging gar nicht. Ich glaube, aus jedem, aus allem, was man mal gemacht hat, kann man irgendwas mitnehmen. Ich glaube, der größte Misserfolg ist, wenn ich nicht, wenn ich aus Bequemlichkeit irgendwo stecken geblieben wäre.
Okay.
Was ich zum Glück nicht gemacht habe. Ja. Aber dieses, bekommt man auch viel Gegenwind, so. Sei nicht verrückt, irgendwie das jetzt zu kündigen oder mach das doch oder es sieht doch gut aus oder ist doch eigentlich alles so, ne?
Aber die Sicherheit.
Ja.
Okay.
Genau. Aber da habe ich mich nie so dran orientiert. Ich glaube, toll.
Nee, voll gut, wenn man das hinkriegt.
So, die Misserfolge sind im Privaten.
Gibt's jemanden, eine Person, die bei dir Ansichten verändert hat? Auf dem Weg. Im Positiven.
Ja, also ganz viel verändert hat meine gestalttherapeutische Coaching-Ausbildung. Ja. Mhm. Also da habe ich wirklich sage, zum ersten Mal verstanden, dass alles, was, also wir sagen mal, alles, was ist, darf sein.
Ja.
Und darüber muss man nochmal nachdenken. Also alles, was ist, darf sein. Und nicht dieses, ganz oft werten wir ja.
Ja.
Also das darf sein und das nicht.
Absolut.
Oder das will ich und das nicht.
Aha.
Indem wir sagen, alles, was ist, darf erstmal sein, weil was da ist, darf sich auch verändern. Also das, was da sein darf, kann sich überhaupt erst verändern. Wenn ich was gar nicht erst da haben will, dann kann sich es gar nicht verändern, weil dann bin ich ja die ganze Zeit im Kampf.
Ja.
Also dieses Zulassen und das als Basis nimmt, dass sich Dinge verändern können, das habe ich in der Ausbildung gelernt. Das heißt also, da die Lehrtrainer sind natürlich sehr, sehr prägend. Das ist auch eine sehr intensive Ausbildung und sehr lang. Das jetzt so im Beruflichen, würde ich sagen, hat mich am meisten geprägt und an sich so der beste Lehrer sind, finde ich, aber auch immer Erfahrungen, unschöne Erfahrungen aus dem eigenen Lebensweg, ja.
Ja.
Und Krisen und ja, schwere Momente.
Wenn wir da nochmal drauf eingehen, ist es so, dass man die Krise braucht für die Zufriedenheit? Oder fürs Glück?
Ich würde sagen, ich würde mich schwer tun mit so einer pauschalen Aussage, man muss das durchgemacht haben, um glücklich zu sein.
Ja.
Ich glaube aber, dass je weniger Angst wir vor schweren Gefühlen und dem eigenen Leid und den eigenen negativen Seiten haben, desto indem wir das zulassen, finden wir den Weg zur Zufriedenheit, zum Glück.
Ja.
Na, also je mehr wir uns mit diesen ganzen, weil jeder Mensch hat ja Themen.
Klar.
Es muss nicht bei jedem so dramatisch sein, aber sich dem zu stellen. Und ich glaube, dass jeder sein Päckchen hat.
Ja, natürlich.
So oder so. Weil es liegt ja auch daran, wie wir sozialisiert, wie wir aufwachsen. Das ist der Unterschied zum Pferd. Das steht nach 4 Tagen und kann laufen. Und der Mensch ist abhängig, in der vollen Abhängigkeit von seinen Eltern. Sehr lange. Und keine Supermutter der Welt und kein Supervater der Welt schafft es. Auch nicht im Team schaffen sie das, jedes Bedürfnis von dem Baby zu erfüllen.
Ja.
Das heißt, es entstehen immer Verletzungen und die sind für ein Kind immer essentiell. Ja, und die tragen wir mit. Das ist unsere Vulnerabilität, sagen wir. Das ist unsere Prägung. Ne? Und diese Themen spiegeln sich im Außen. Das heißt, jeder hat da was. Und zufrieden sind, würde ich sagen, die Menschen, die sich dem bewusst sind, die das annehmen, zulassen und verändern und Ja. Nicht die, die davon weglaufen.
Aha.
Und das kann natürlich unterschiedlich schwer sein. Ja, je nachdem, was man erlebt hat.
Wie ist es bei dir selber? Wie gehst du mit Druck und Stress um? Da sind wir wieder bei dem Müssen. Du hast schon gesagt, du hast einen Hund, der zwingt dich raus.
Stimmt.
Ja, dass du irgendwie dir versuchst, deine Pausen zu gönnen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn du eben gerade, wenn man selbstständig ist und eben für sich selber sorgen muss, zu 100%. Mhm. Und nicht nur in der Form von, ja, ich gehe zur Arbeit und wenn ich krank bin, bin ich halt krank. Ja, wenn du krank bist, das ist ja was ganz anderes, weil du dann eine Woche nicht arbeiten kannst und eine Woche kein Geld verdienst und dir dann ein Viertel von deinem Einkommen fehlt und so weiter. Wie ist das der Stress, der auf dir lastet, der Druck?
Ich kenne das auch sehr gut, dass man sich, dass dieser Druck belastend ist. Ja, also ich bin da auch sehr sensibel für, was so Stress und Druck angeht. Und es hilft mir wahnsinnig, mir meinen Mustern bewusst zu sein. Also was sind die Themen, die in mir Stress auslösen?
Ja.
Ja, also gerade, weil ich vorhin erzählt hatte, jeder Mensch hat so seine Themen mitbekommen. Ne? Äußert sich das auch in so, das nennt man innere Antreiber zum Beispiel. Es gibt Leute, die zum Beispiel versuchen, alles perfekt zu machen ne, und sich darüber irgendwie das Gefühl holen, dass sie in Ordnung sind, so wie es ist. Und wenn das gefährdet ist, dann in Stress kommen. Es gibt Leute, die keine Schwäche zulassen, sondern immer stark sind. Ne, und, oder Leute, die alles allen recht machen.
Ja.
Und so hat man sein Muster. Und wenn man zu stark in das Muster fällt, löst es unglaublichen Stress aus. Ne?
Ja.
Und zu merken, wenn das passiert und das sich dann wieder rauszuholen.
Aha.
Die Stefanie Stahl sagt ja immer, mitbekommen und umschalten.
Okay.
Ja, also bevor ich in so einen automatischen Prozess komme,
ja,
das ist wieder die Autobahn, die mein Gehirn gebaut hat, das mitzubekommen und umzuschalten und zu sagen, okay, ich breche das Muster, ich mache mal kurz eine Atemübung, ich gehe mal kurz um den Block mit meinem Hund,
ja,
ich nehme mal den kurz diesen Stress raus, weil sehr viel von dem Stress ist ja selbst gemacht.
Ja.
Ja, also auch wenn bei mir jetzt mal ein Auftrag richtig daneben gehen würde, würde dir die Welt nicht zusammenbrechen. Aber in dem Moment kommt es einem vielleicht so vor.
Ja.
Ja, und das ist ja auch viel dann selbst gemacht ist wieder.
Ja.
Und das, ja, da habe ich natürlich in meiner Rolle extrem viel Auge drauf.
Okay.
Weil, ja, das mitzubekommen. Und ich meine, wir kennen ja alle, das ist ja, wir kennen ja alle das, was wir machen sollten. Das ist ja irgendwie so die Krux. Dass ich, ja, ich, was ich da erzähle, wissen alle. Deswegen müssen wir eigentlich drauf gucken, warum tun wir es nicht?
Ja.
Nicht, was müssten wir tun? So, wir wissen ja, wir sollen schlafen und nicht so viel Alkohol und Zigaretten nicht und überhaupt mehr Dehnen und Salat. Aber warum wir das nicht tun, da fängt ja die Psychologie an.
Ja.
So. Und da ist aber alles, also ich finde, das ist Bad News und Good News, weil wir haben ja auch, wir können das ja auch für uns nutzen.
Stimmt.
So, Thema Nudging, die Fliege im Pissoir.
Das ist der Schock des Gesprächs, die Fliege im Pissoir. Das ist wirklich.
Können wir für uns nutzen und gegen uns.
Das ist richtig, das ist absolut richtig. Ich habe eine vorletzte Frage. Was ist dein Sinn des Lebens? Jetzt habt ihr es nicht gesehen, aber ich habe ein Gesicht so, dein Ernst? Das war der Gesichtsausdruck.
Ach, so große Fragen.
Ja, die ist groß. Die ist wirklich groß. Und sie ist fies, sie so aus dem Nichts zu stellen.
Okay, ich habe eine vorzeigbare Antwort.
Okay.
Und vielleicht eine ehrliche.
Dann die vorzeigbare zuerst.
Ich glaube, die Vorzeigbare ist, den Sinn in den kleinen Dingen zu sehen.
Ja.
Also indem man in jedem Tag Sinn sieht, in den vielen Dingen, die, für die wir dankbar sein können, die auch Gutes passieren, dass wir in dem ganzen Schlechten, mit dem wir konfrontiert sind auf der Welt, trotzdem daneben noch das Gute sehen und das, wo wir was bewirken können und dass wir uns darauf konzentrieren, dass jeder bei sich anfängt und dann Wellen schlägt, sage ich mal, von sich in sein Umfeld. Und wir können nicht die Welt verändern und daraus dann einen Sinn sehen, aber wir können zumindest mal in unserem Umfeld anfangen.
Ja.
Und kleine Dinge machen das Leben schon sehr sinnvoll.
Da bist du ja dann aber schon sehr breitspurig unterwegs, indem du das beruflich tust, positiven Einfluss auf Menschen zu nehmen. Zumindest als Versuch,
ob es dann klappt. Das ist ein sehr schöner Beruf, ja.
Oder?
Ja, genau.
Ich mir vorstellen, dass da sehr viel, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber sehr viel Energie rauszuziehen ist.
Das stimmt. Ja, es ist ein Beruf, wo man auch sehr viel Schönes zurückbekommt.
Ja.
Und trotzdem habe auch ich immer das Gefühl, muss ich nicht noch mehr Beitrag oder möchte ich nicht noch mehr leisten, ja, noch irgendwie in ein Krisengebiet und da helfen, wo die Menschen wirklich traumatisiert sind, kann ja man da nicht noch mehr mit dem Wissen machen und wo ist da die Grenze, ne? Und sich darin aber auch nicht zu verlieren, sondern ich glaube, also der Sinn im Leben sind nicht unbedingt die großen Heldentaten, sondern die kleinen.
Okay. War das jetzt der ehrliche Teil der Antwort, oder?
Ja, dass ich mich darin auch verlieren, hin und wieder.
Ja.
Ja.
Okay. Und dann habe ich was, das ist jetzt dann die Finale. Das finde ich nämlich sehr, sehr witzig, das habe ich in der Recherche für heute von einem Podcast mitgenommen. Ich bin ja nicht kreativ genug, mir sowas selber einfallen zu lassen. Deswegen natürlich auch der, wie sagt man das in Podcasts, Shoutout. The Diary of a CEO heißt der Podcast, ist ein Brite. Und der hat eine sehr schöne Sache, die, wie ich finde. Und ich habe jetzt gerade heute dann noch meinem letzten Gast, Kilian, eine Nachricht geschrieben, weil nämlich jeder Gast dem nächsten Gast eine Frage stellen darf, ohne zu wissen, wer der Gast ist.
Oh.
Und mein vorheriger Gast, Kilian Schönberger, ist Landschaftsfotograf.
Habe ich gesehen.
Primär Wälder. Ja. Und seine Frage ist, an welchem Ort würdest du am liebsten spontan einen Baum pflanzen?
Oh, wie schön. Was für eine schöne Frage. Für mich müsste der Ort was mit meinem Leben zu tun haben.
Okay.
Intuitiv.
Aha.
Ein Ort, zu dem ich einen Bezug habe. Und das wäre für mich. Okay, darf ich was sehr Persönliches erzählen?
Natürlich, klar.
Aber das passt so gut. Es gibt so einen Baum, weil wir ein Baumgrab haben. Das okay. heißt, sowohl meine Mutter als auch meine Oma
ja.
sind in einem Baumgrab.
Ah.
Und die Idee ist ja, dass sich, ja, das, also quasi durch die Asche in dem Baum und mhm. so irgendwie.
Geht alles wieder ineinander
geht über. Geht alles ineinander über.
Ja.
Und ja, ich würde den Baum, glaube ich, genau an dem Platz dann pflanzen.
Cool.
Ja, zu dem Baum, wenn es eine
sehr schön
Baumfamilie wird.
Cool.
Also den Ort, ja, würde ich mir aussuchen für den Baum.
Schön.
Geht das durch?
Geile Frage, geile Antwort. Mhm. Grandios.
Schön.
Super. Vielen, vielen Dank, Toni, für das Gespräch. Danke für deine weite Anreise. Es hat mich wirklich sehr gefreut. An alle, die bis jetzt zugehört haben, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet etwas mitnehmen, das wäre ganz schön. Nicht nur vielleicht für euch selber, sondern vielleicht führt es auch dazu, dass man mal auf den Kollegen anders guckt oder die Kollegin und ein bisschen bewusster in seiner, ja, mit seiner Energie umgeht und weiß, was einem gut tut oder was nicht. Das wäre das Schönste, was aus dieser Folge hervorgeht. Das wäre super. Nichtsdestotrotz, nochmal danke, 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 liebe Toni. Es war sehr cool.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ihr bitte empfehlt den Podcast weiter. Hört euch die Folgen an, die ihr noch nicht kennt. Und hört in die nächste Folge rein, sobald sie denn da ist. Danke und ciao.
Macht's gut.